Nach Kafkas Erzählung Die Verwandlung heute, also Friedrich Schiller, Kabale und Liebe, ein bürgerliches Trauerspiel, sehr viel Pathos, wie John von Düffel im Vorfeld in einer Mail geschrieben hat. Ich muss sagen, ich habe es irgendwie mit Genuss gelesen die letzten Tage, mal wieder so eine Form von Literatur in der Hand zu haben. Eine Reihe, die wir gemeinsam mit dem SWR, mit der Redaktion SWR 2 Wissen, konzipiert haben und veranstalten, namentlich mit Anja Brockert, der zuständigen Redakteurin, die auch alle Abende dieser Reihe moderieren wird. Eine Reihe, in der sich wenig oder in vielen Bereichen wenig ändert. Es sind die bewährten Gesprächspartner Ulrike Dresner und John von Düffel. Das freut mich sehr, dass ihr heute wieder hier seid. Ganz herzlich willkommen euch zwei. Ja, auch nicht verändert hat sich, dass Timo Brunke wieder mit einem poetischen Kommentar in den Abend einführen wird und sie auch damit entlassen wird. Und es werden auch wieder Schauspieler die Textpassagen lesen. Es sind dies heute Katrin Kestler vom Theater Lindenhof in Melchingen und Jonas Bolle vom freien Citizen Kane Kollektiv hier in Stuttgart. Auch euch ein ganz herzliches Willkommen. Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen das Radio-Feature von SWR 2 gesehen, das letzten Donnerstag am 28. April gesendet worden ist. Schillers Kabale und Liebe vom Recht auf ein eigenes Leben von Dagmar Lorenz, die heute auch hier ist, was uns sehr freut. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wie immer wird dieser Abend auch mitgeschnitten. Sie sehen es ja hier, Großtechnik, und diesen Mitschnitt können Sie im Bild und Ton auch nochmal nachgucken oder nachhören und downloaden auf der Webseite www.swr2.de/Schullektüre mit UE. Genau, also auch das können Sie machen. Das war's von meiner Seite. Es wird in dieser Staffel dann weitergehen mit Thomas Mann-Budenbrooks am 20. Juni. Und dann hoffentlich im Herbst wird diese Reihe auch weiter fortgesetzt. Aber jetzt heute erstmal viel Spaß mit einem hoffentlich informativen, ich denke es wird so sein, informativen Abend zu Friedrich Schiller, Kabale und Liebe mit Ulrike Dresner, John von Düffel, Timo Brunke und unseren beiden Schauspielern. Ganz herzlichen Dank.
Meine Damen und Herren, hört ihr Leute die Geschichte von dem unglückseligen Paar Ferdinand und die Luise, die im Rang verschieden waren? Nun, es ist die ganze Story in paar Strophen rasch erzählt. Wegen wüster Machenschaften hat der Tod sie dann vermählt. Sie war eine bürgerliche, eher von adeligem Blut. Und das brachte die Misere. Wollt ihr hören, wie das tut? Seht, das ist Luises Vater, der Herr Miller, ein Musikant. Gibt den von und zu's Paroli und ist gern mal wutend brand. Und das ist Luises Mutter, ihre Lampe brennt nicht hell, bringt die Tochter erst in Nöte, Grund, sie schnattert viel und schnell. Seht Luise, unsere Heldin, viel zu brav für diese Welt, blonder Engel, gestutzte Flügel, schlimm, wie lang sie die Klappe hält. Ferdinand, adliges Söhnchen, aus dem Mund quillt heiß sein Herz, diese Lava wird verbrennen, all sein liebes Glück im Schmerz. Herr von Walter, Präsidente, kam durch Mord einst an die Macht, und die Macht geht über alles, bis die Macht zusammenkracht. Wurm, das Scheusal auf zwei Beinen, trieft Luise hinterher. Aufwärts speicheln, abwärts treten, keiner kann das so wie er. Einer bleibt noch, seht die Schranze, den Herrn Hofmarschall von Kalb. Gockelt, pudert, tändelt, fächelt, ist des Hofwahns Missgestalt. Lady Milford, die Mätresse, schweres Schicksal, lebensklug, hoch auf ihrem verlorenen Posten strickt sie gegen Lug und Trug. Leute, diese 8 Figuren lassen wir jetzt auf euch los. Oder es gibt ein Kuddelmuddel, wer entwirrt das Wollknäuel bloß? Nun, so einfach zu durchsteigen ist die Story gerade nicht. Viele Knoten, viel Kabale und so mancher Seelenstich. Dazu Schande, fiese Ränke, bloß um an der Macht zu sein. Woher rührt nur der Sadismus, sieht doch keiner innen rein. Dieses Lied, es dauert lange, doch das Drama dauert auch. Denn die Liebe und die Kabalen sind bis heute bei uns Brauch. Drum ist's rührend, lass dich rühren von dem Elend alter Zeit. Aber heut noch rauscht das Elend, wenn auch nicht im Rüschenkleid. La 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 la, la 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 la. Viel Vergnügen. Da 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 da. Jetzt geht's los.
Wunderbar, Timo. Vielen Dank. Ich glaube, eine gesungene Einstimmung hatten wir tatsächlich noch nie. Ganz toll. Dankeschön. Herzlich willkommen zu Kabale und Liebe. Ein Stück, das noch sehr jung Friedrich Schiller, 24 war, als es 1784 uraufgeführt wurde, erst in Frankfurt, dann in Mannheim. Aber dieses bürgerliche Trauerspiel wird in der Sekundärliteratur eigentlich als ein Meisterwerk relativ einhellig besprochen. Mal schauen, was John und Ulrike dazu heute sagen werden. Sicher ist es, das wurde ja auch schon deutlich, es ist ein vielschichtiges Stück, es ist ein Sozialdrama, ein politisches Drama. Es ist natürlich eine Liebesgeschichte. Es gibt eine religiöse Dimension da drin. Und nicht zuletzt ist das Ganze auch einfach ein super Krimi. So hat es jedenfalls in unserer Sendung eine Theaterregisseurin gesagt. Eine Kriminalgeschichte mit Lügen und Intrigen und Erpressungen. Und am Ende gibt es sogar eine vergiftete Limonade. Bei der Aufführung in Mannheim 1784 war das Publikum begeistert und so ist es eigentlich bis heute, seit über 200 Jahren wird dieses Stück gespielt, obwohl das Ganze, John hat es schon gesagt, nicht frei von Pathos ist, gelinde gesagt. Wir werden daraus nachher auch ein paar Stückchen hören und Sie können sich nochmal selber eine Meinung dazu bilden. Ihr beide habt das Stück jetzt wieder gelesen. Woran liegt es eurer Meinung nach, dass dieses Stück bis ins 21. Jahrhundert und auch heute noch so erfolgreich ist? Sind das die Krimi-Elemente?
Ich glaube, das sage ich wirklich auch ganz, ganz selten, auch als Dramaturg. An dem Stück stimmt so ziemlich alles. Vor allen Dingen als Theaterstück ist es eines, das in seiner Emotionalität, Pathos heißt ja erstmal auch nichts anderes als Leidenschaft. Und es gibt dann, finde ich, auch noch falsches Pathos. Das gibt es auch in dem Stück, aber es gibt eben auch einfach Pathos als die Quelle von Theater, von Emotionalität. Es gibt eine Struktur von Stück, einen Bau, dazu kommen wir bestimmt noch, der unheimlich genau und zielgenau auf die Wirkung im Zuschauerraum, im Theater abzielt. Es gibt eine Situationsabfolge, die immer wieder eigene Wendungen, überraschende Turns, überraschende Sichten auf eine Figur ermöglicht. Und jede Figur, vielleicht auch mit Ausnahme des Hofmarschalls von Kalb, hat jede Figur auch eine Not. Selbst die bösen Figuren sind von einer Not angetrieben. Und insofern ist vielleicht auch das Besondere an dem Stück, dass es nicht nur tolle Situationen, starke, lebendige Figuren hat, eine große Sprache hat und gut gebaut ist, sondern dass es eben auch nochmal einen Blick auf ein System ermöglicht, also ein systemisches Stück ist, was etwas von einer sozialen Welt, von einer hierarchischen Welt, von einer auf Unterdrückung gegründete Welt beschreibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man, mehr kann man eigentlich von einem Stück nicht verlangen.
Also Schiller war einfach ein genialer Dramatiker.
Vor allen Dingen war er ein Dramatiker. Wir haben ja viele Autoren, die als Dramatiker gespielt und auch verehrt werden, aber Schiller war wirklich Dramatiker par excellence.
Ulrike, wie geht's dir? Was ist deine These dazu, warum das immer noch so gerne gespielt und gesehen wird?
Ja, ich frage mich das und habe jetzt aufmerksam zugehört, was John sagt und finde sehr aufschlussreich, diese Betonung wirklich der Bühne, des Theaters. Dabei wurde mir nämlich klar, dass ich das Stück wirklich nie auf der Bühne gesehen habe. sondern ihm 2-3 Mal im Leben als Lesestück begegnet bin. Und da finde ich es nicht so hinreißend. Vor allen Dingen kommt da, glaube ich, noch etwas Zweites hinzu. Die ganze Art und Weise, wie die Intrige gemacht ist, ist für jemanden, der heutzutage fernsieht, Krimis kennt, irgendwas gelesen hat aus dem 19. Jahrhundert, einfach echt enttäuschend. Weil man das Kuddelmuddel, Gerücht streuen, Briefe fälschen, das kennen wir aus der Literatur wirklich zur Genüge und das ist nicht mehr spannend. Die Spannung ist weg. Es ist von vornherein klar, was passiert und eigentlich taucht so eine andere Frage auf, wie kann man eigentlich so blöd sein und das nicht bemerken? Aber wenn man dann bedenkt, das Stück ist ja tatsächlich 1784 gespielt worden, also eben vor all den Liebesverknotungsbriefgeschichten des 19. Jahrhunderts entstanden, dann bekommt es eine andere Dimension. Und für mich ist es ein Beispiel jetzt auch beim Wiederlesen gewesen, wo ich mir dachte, das ist ein großartiges Stück, um sich mit Hilfe auch junger Leser, finde ich, eine Konstellation anzusehen, eine gesellschaftliche Konstellation, eine politische Konstellation, die zum einen so antiquiert wirkt und in vielen ihrer Determinanten ja tatsächlich auch weit weggerückt ist von uns.
Also diese ständische
Gesellschaft. Wo der historische Abstand einfach groß ist und dadurch der Blick vielleicht auch leichter fällt. Und das erstmal anzugucken, wie ein fremdes Stück. Und dann ganz allmählich zu fragen, gut, also wenn man durch diese Schichten des Wiedererkennens und des Gelangweiltseins vielleicht auch durch ist, worum geht es hier eigentlich?
Würdest du denn sagen, es gibt Aktualitäten, an denen wir heute gut anknüpfen können? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Lehrer bin und sage, ich möchte das gerne meinen Schülerinnen und Schülern nochmal auf eine andere Art und Weise näher bringen, erstmal, seht ihr Aktualitäten, wo man sagen kann, ja, ist doch klar, ist doch wie heute?
Also mich hat daran berührt und deswegen finde ich das, fand ich Kabale und Liebe eine sehr lohnenswerte Lektüre jetzt nochmal, dass in diesem Drama eigentlich nichts wirklich aufgeht. Es gibt keine Werteordnung mehr, die der Normen sich als tragend erweisen, dem man wirklich folgen kann. Und es werden ja eine ganze Reihe von Wertesystemen durchdiskutiert. Die staatliche Verfassung, England gegen Fürstentum, Absolutismus gegen Repräsentation, Macht, Intrige, Korruption. Religion spielt dann bei fast jeder Figur in irgendeiner Weise eine Rolle, aber welche religiösen Werte werden da eigentlich gelebt? Wie viel ist Fassade? Wie ist das, wenn der Mörder sozusagen sich nachher dem göttlichen Richter überlässt? Wie glaubwürdig ist so etwas? Dritte große System, die romantische Liebe. Schauen wir uns Ferdinand, werden wir uns noch genauer anschauen. Was ist denn das da eigentlich? Vierte große System, ganze Rousseau'sche Gedankengebäude, die Gefühle, die Natürlichkeit, Naturhaftigkeit des Menschen. Ja, wofür die hin? Also, und nichts davon trägt. Und dieses unglaubliche, die Gleichzeitigkeit und das Nebeneinander und die Inkompatibilität dieser verschiedenen Systeme, das wäre für mich eigentlich die interessanteste Brücke in unsere Zeiten der beschleunigten Veränderungen und eines Zusammenstoßens normative Systeme, die sehr, sehr unterschiedlich sind, weil sie sozusagen einfach in Indien immer schon anders aussahen als in Südamerika oder in Norwegen.
Mhm. Aber das ist genau ein Punkt, wo man ansetzen kann. Also wenn man jetzt nach der Aktualität des Stückes sucht und sich fragt, woran können die Figuren noch glauben, woran wollen sie unbedingt glauben? Und warum klammern sie sich so an die Werte, die ihnen noch belastbar oder tragfähig scheinen? Zum Beispiel, wir werden es ja auch hören, diese erste Szene, wo Ferdinand kommt, da kann man sagen, was für ein Egozentriker, wie feiert er seine Liebe, warum ist er so misstrauisch, warum ist er so eifersüchtig, warum hängt er das alles so hoch? Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass da jemand ist, der hat gar keine andere Wahl, weil er in der Welt an nichts anderes glauben kann, er muss an diese Liebe glauben, er muss die so hochhängen. Weil das der einzige Wert ist, der ihm möglich scheint. Und insofern kann man vielleicht verstehen, diese Übersteigerung und das fast Hysterische an dieser Figur, wenn man die Not versteht, sich an etwas klammern zu wollen, an etwas glauben zu wollen. Bei vielen anderen Figuren ist es ähnlich. Da kann man immer genau beschreiben, dass sie sich an etwas klammern und dadurch eben auch so extrem, so übersteigert, manchmal auch pathetisch werden. Und eigentlich beschreibt das Stück dann doch eine ganz, ganz große Orientierungskrise. Also eine Krise in einem gesellschaftlichen Umbruch, in einer Zeit, wo damals Feudalismus und Bürgertum einander gegenüberstanden, wo aber vielleicht eben auch die bürgerlichen Werte, die wir, wenn wir sie von heute aus betrachten, eben auch nur Werte auf Zeit sind und nicht ewige Werte, die dann irgendwann Demokratie und was weiß ich bringen, sondern es sind vielleicht eben auch Werte, die immer wieder in die Krise geraten.
Aber mach du es.
Ja, ich würde gerne unmittelbar anknüpfen, weil du Ferdinand jetzt nochmal besonders hervorgehoben hast. Und ich glaube auch, dass er diese Hervorhebung verdient, auch wenn alle anderen Figuren all diese Konflikte auch haben. Aber der an ihm auch gezeigt wird, glaube ich, ist sehr zentral, was auch die Literatur der folgenden Jahrzehnte, wenn man an Heinrich von Kleist denkt, zum Beispiel belegt. Und das Stichwort dazu wäre der Vater-Sohn-Konflikt, der Generationenkonflikt. Eigentlich handeln diese Stücke nicht, ja, man kann sagen, sie handeln von Stände-Adelssystem. Geschenkt. Aber ich finde es viel spannender, sie anzuschauen unter dem Aspekt, wie handeln sie davon, wie Macht von einer Generation, der Vätergeneration, an die nächste Generation übergeht. Und was bleibt dieser Generation eigentlich noch übrig, wenn man sich das mal überlegt? Ferdinand weiß offensichtlich, das braucht das Stück ja auch, darum, dass sein Vater Macht über alles stellt, aufgrund übelster Kabale und eines Mordes an die Macht gekommen ist. Und der Vater brüstet sich ja vor ihm noch damit und sagt, mein lieber Sohn, ich nehme die Schuld des Mordes auf mich, aber dir werde ich sozusagen den Rang, den Ruhm und das Geld vererben. Und das dein Erbe, das schenke ich dir. Was machst du, wenn das ist, was auf dich kommt? Also ganz im wörtlichen Sinn. Was für Alternativen hat er? Etwas, er ist Major, das ist ja ganz interessant, wie wenig das eigentlich benutzt wird. Er ist ja aber da auch nochmal Teil einer väterlichen, strengen Ordnung und flüchtet sich in das Ideal der romantischen, noch nicht romantischen, man nennt es einfach mal so, stürmerischen, drängerischen, emotionalen, auffühlenden Liebe. Diese Liebe aber, die kann natürlich einfach überhaupt gar nicht gelingen. Denn was für eine Funktion hat die denn eigentlich? Die soll ja in eine Ehe führen und genau in die Rolle, vor der man gerade weggelaufen ist, nämlich selbst Vater zu werden. Und das ist ja genau dieser Umschlagpunkt, der in diesen Stücken jeweils nicht funktioniert. Es sind ja nicht nur immer die jungen Frauen tot, hier ist ja dann auch mal ein junger Mann mit tot. Dadurch wird es so schön anschaulich, dass der Übergang, die Reproduktion, die Gründung des Staates auf den Kern des Staates, die Familie, nicht mehr leistbar ist in diesen Normenkonflikten.
Ich würde ganz gerne bei diesem Vater-Sohn bzw. Vater-Tochter-Thema nochmal anschließen. Das Stück beginnt ja schon, also führt ja direkt rein ins Problem. Also wir haben die erste Szene, da erleben wir Vater Miller, bürgerliches Ambiente, er ist Musikant. Ich versuche jetzt mal, wie Timo das schon gesagt hat, mal nochmal diese ganzen Knoten da aufzumachen. Frau Miller sitzt im Nachtgewand mit einer Tasse Kaffee, schlürft sie da am Frühstückstisch und Vater Miller tobt, weil er die Verbindung zwischen Luise und Ferdinand verhindern will, weil das ständetechnisch nicht geht. Die Millerin sieht das natürlich anders. Sie erhofft sich ja sozusagen gesellschaftlichen, materiellen Aufstieg durch diese Verbindung, wird aber von ihrem Mann als dumme Gans und als Kupplerin beschimpft. Über das Frauenbild sprechen wir dann noch. Dann tritt Wurm auf, der Sekretär des Präsidenten, dem Luise versprochen ist. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Vater Miller, der nämlich vorher sagt, das geht überhaupt nicht, sagt dann aber, nee Wurm, aber also meine Tochter darf sich selbst entscheiden. Da will ich gar nicht eingreifen. Und da denkt man sich jetzt, hups, ja, was will jetzt dieser Vater eigentlich? Ja? Will er jetzt, dass seine Tochter sich frei entscheiden kann oder will er damit rummachen? Also was ist jetzt eigentlich?
Ich beantworte die Frage mal erstmal auf noch einer Theaterebene. Und zwar ist es wirklich ein tolles Beispiel für das, was Schiller sehr oft in dem Stück macht und was das Stück sozusagen für die Bühne so lebendig werden lässt. Denn während Miller, ich sag jetzt mal so ein bisschen flapsig, seine Frau zusammenfaltet, nach dem Motto, du bist eine Kupplerin, du denkst, du machst deiner Tochter da irgendwie einen Aufstieg und rollst den roten Teppich aus. In Wirklichkeit wird sie sozusagen daran zugrunde gehen und er weist sie da sehr hart zurecht. Da entsteht natürlich eine Typologie im Kopf des Betrachters. Man denkt, aha, das ist also so ein bisschen der Pater Familias, der Patriarch, der so auch derb, ein bisschen bäuerisch, manchmal sogar eine Ausdrucksweise, so die Hosen im Haus anhat. Und im nächsten Moment sagt er zu seiner Tochter, beziehungsweise zu Herrn Wurm, ja, meine Tochter entscheidet, aber also im Rahmen dieser Ständeordnung, wen sie nimmt. Und sie müssen schon diesem Mädchen auch gefallen. Ich bin jetzt nicht, und damit sagt er ja als Theateransage, ich bin nicht der Vater aus der französischen Komödie, der seiner Tochter sagt, du musst den heiraten und keinen anderen, sondern ich bin einer, der sagt, ich glaube an diese Ordnung, aber im Rahmen dieser Ordnung bist du frei. Und ich respektiere die Gefühle meiner Tochter. Also ist er eben nicht der alte Patriarch, sondern in den Grenzen wieder ein moderner Mann. Und da entstehen so Erwartungsbrüche im Kopf des Betrachters. Da verschiebt sich eine Rollenerwartung, ein Rollenklischee plötzlich um einige Zentimeter und die Figur wird wieder lebendiger. Und man ist eben nicht sofort mit ihr fertig und kann sagen, der Alte, ja, lass ihn poltern. So, sondern er hat eben auch noch ein zweites Gesicht.
Das ist etwas, glaube ich, wo du gesagt hast, da gibt es immer so Charaktersprünge. Und das wird schon in der ersten Szene deutlich. Also der Miller ist sozusagen einfach nicht so eindimensional. Wie siehst du das denn? Was will er für seine Tochter?
Ich möchte zu der Frau zurück, zur Millerin.
Jetzt schon?
Ja, naja, auf jeden Fall. Also der Mutter von Luise, weil sie ja nachher dann so vergessen wird, die fällt ja aus dem Stück einfach raus. Ja. Und man sieht auch sehr gut, was er macht, nochmal vom Theater her und vom Handwerk her. Eigentlich ist es so eine typische Komikszene. Ein eingeübtes Ehepaar, das sich nicht sonderlich in Ruhe lässt und er faltet sie zusammen, so scheint es zumindest, und dann kommt ein Bruch. Und ich habe auch darüber nachgedacht, was macht er hier und wie gut ist Schiller eigentlich mit Komik, und Komik fehlt vielleicht manchmal so in Kabale und Leben, ne? Das trifft schon immer wieder so, aber das nur als Fußnote. Aber wenn man anfängt, nochmal über die Szene nachzudenken, finde ich den Bruch eigentlich gar nicht so groß, sondern was eher passiert ist, man hat selbst eine Klischeewahrnehmung, französische Komödie, dies und das, oder irgendwelche Handwerker von Shakespeare oder Unterfiguren, ja, und das wird nicht bestätigt, und das wird nicht nur bei ihm nicht bestätigt, sondern auch an ihr, und das finde ich sehr spannend, weil sie, wie gehen die beiden eigentlich miteinander um? Offensichtlich ist das ja ein eingeübter Diskurs zwischen denen. Die Frau lässt sich ja gar nicht zusammenfalten. Und die sitzt da in einem bequemen Kleid, im Hauskleid sozusagen, eigentlich vom Fernseher, wenn man es übertragen wollte, und ich fand das sehr schön, dass sie Kaffee trinkt. Das müssen wir uns mal klar machen, was das heißt. Das ist ja alles andere als selbstverständlich zu diesem Zeitpunkt und höllisch teuer. Und wo kommt das Kaffeetrinken her? Von Hofe. Das heißt, da steckt ein ganzes Stück Kultur, tatsächlich ein Kulturgut, kulturelles Wissen und Freiheit drin. Und die Frau nimmt sich diesen Luxus. Und das ist sozusagen so schön, weil in diese Szene eigentlich im Kreis geht und das immer wieder bei den besonders guten Szenen passiert. Du gehst rein, kommst mit einer Erwartung, die aus dem Stück zum Teil auch kommt, liest das Ganze, merkst, ups, was war jetzt hier los, guckst nochmal auf Details und siehst, ah, genau, da ist kein Bruch, sondern da ist wie eine Spirale drin. Das ist viel komplexer und dadurch, das ist eine unglaublich gute Methode, um Figuren, selbst nur beim Lesen, ohne dass sie dreidimensional auf der Bühne stehen, Dimension zu geben. In aller Knappheit. Durch ein kleines Requisit.
Und man kann auch ganz schnell sagen, wo dann, wenn man das wollen würde, inszenatorisch die Komik läge in dieser Szene. Wenn man sich nicht vorstellt, dieser Dialog zwischen Miller und seiner Frau läuft zum ersten Mal ab, sondern läuft zum, sage ich mal, 20. Mal ab. Und sie ist schon ein bisschen gelangweilt und hört nur so halb zu, während er sich da ereifert und denkt, ja, red du, Mann, ich mach's am Ende so, wie ich's denke. Es wird sowieso so laufen, wie ich mir das vorstelle. Dann hat man auf einmal auch eine viel stärkere Frau. Das ist ja das, was du auch betont hast. Und insofern, das kann man mit den Schillerfiguren machen, weil die alle auch diesen sehr besonderen Kern haben. Und eigentlich ist er auch jemand, insofern auch wirklich ein Dramatiker par excellence, der jeder Figur, sei sie noch so klein, ihr eigenes Recht gibt, ihren eigenen Drehpunkt gibt. Deswegen gibt es sozusagen bei Schiller auch anders als bei Goethe, wo es haufenweise schlechte Rollen gibt für Schauspieler, also wirklich Bestrafungsrollen, gibt es bei Schiller nicht wirklich Bestrafungsrollen. Jede Figur kann man gut spielen.
Ich sehe schon, ihr seid doch ganz zufrieden mit diesem Stück. Also die ersten beiden Szenen führen uns sozusagen das äußerliche Geschehen vor im Grunde. Also wie sind hier die Stände sortiert, worum geht's? Und dann kommen die beiden Liebenden auf den Plan. Und da jetzt geht sozusagen so ein bisschen in die Innensicht. In der dritten Szene tritt Luise auf. Sie kommt gerade aus der Kirche, denkt aber nur an Ferdinand. Sie erklärt die Liebe zu ihm als quasi Geschenk Gottes. Aber als dann der Vater nochmal klar macht, Mädchen, das läuft überhaupt nicht, da sagt Luise, sie will jetzt also dieser Liebe entsagen, für dieses Leben, diese absolute Liebe wird sich im Jenseits realisieren. Das ist natürlich interessant und hier entsteht im Grunde schon etwas wie so eine Art Liebesreligion, andererseits ist sie natürlich auch sehr zerrissen.
Ja, zwischen Vater und Ferdinand, wenn man so möchte. Ne? Also das
aber
ist ja
Gott spielt auch noch eine Rolle.
Erstmal sozusagen, die, ja, der ja auch so gewissermaßen wie eine Art Übervater dann für sie ist, der ja auch durch den Vater sehr stark vertreten wird. Also der argumentiert ja auch über weite Strecken sehr religiös. Und man hat erstmal eine sehr klassische Ausgangssituation, sozusagen die Tochter zwischen Vater und Geliebtem oder Mann. Das ist ja sozusagen im Leben so eine vorgebahnte Problem- und Sollbruchstelle im Leben. Und hier natürlich eben aufgeladen auch durch die Gefahr, ne? Also durch die Gefahr für ihre Zukunft, für ihren Status, für ihre Existenz. Weil es eben sozusagen ja auch eine unstandesgemäße oder Mésalliance wäre. Und insofern ist es ja auch eine Bedrohung von ihrer Welt und auch dieser Bürgerlichkeit, die sich der Vater als Musikant gewissermaßen erspielt hat. Und ich finde, die Frage bei fast allen Figuren ist, man neigt natürlich dazu, erstmal diesem Text zu glauben, was bei Theaterstücken aber gar nicht unbedingt immer der richtige Weg ist. Also wenn Luise das sagt, glaubt sie da in dem Moment total dran? Ist das jetzt schon sozusagen eine Art Vorausschattung der Bereitschaft, dass sie für Ferdinand oder für die Liebe in den Tod geht? Oder meint sie vielleicht noch gar nicht, was sie sagt? Vielleicht sagt sie das so. Und erst später bekommt dieser Satz eine Wahrheit. Und schon ist es nicht nur die naive Junge, die dann gleich sagt, ja, ich, so nach fünf Sätzen Widerrede des Vaters von wegen, du darfst das nicht, sagt sie, ja, Papa, dann aber eben im Grab. Das muss ja nicht sein. Also man kann diese Texte wirklich auch mal wieder anders betrachten.
Da kann ich nur zustimmen. Man entwickelt diesen Verdacht bei diesem Stück, gerade an, wenn man einfach mal herausnimmt, wer sagt was über Liebe, auch für Ferdinand gilt das. Das sind wie so Probestückchen. Ich sage jetzt mal diese Floskel. Es könnte ja auch so sein. Ich nehme jetzt mal dieses Klischee aus meiner Kultur auf, nämlich dann ist es eben die ewige Liebe oder die platonische Liebe oder der große Verzicht, das taucht ja auch immer wieder auf. Ich spiele jetzt mal den Gedanken durch, wir laufen weg. Das macht er. Wir gehen mit nach Amerika. Wir spielen jetzt mal den Gedanken durch gemeinsamer Selbstmord. Ja, das Romeo und Julia Moment inszenieren wir auch. Und am Ende dann die letzte Intrige, der Giftmord, der aber dann sofort wieder bereut wird. Das hat genau damit zu tun, dass eigentlich Lösungen ausprobiert werden und keine dieser Lösungen wirklich sich als tragfähig erweist. Auch die letzte Lösung, die ist dann nicht mehr rückgängig zu machen, aber war eben falsch. Mhm. Und das ist wie so kleine, auch wieder hier, so Dreher und Spiralen da drin. Luise ist 16. Natürlich wird da ausprobiert, werden da Wertesysteme ausprobiert. Und was aber sehr schön ist, und ich glaube, was wir noch unbedingt dazu nehmen sollten, zu der Frage, die wir eben diskutiert hatten, weil die beiden Sachen, glaube ich, zusammengehören, ist diese Frage danach, wie manipulativ geht wer mit wem um? Denn das, damit hat dieses Ausprobieren von so Sprechakten zu tun. Und zugleich auch ganz essentiell das Verhältnis zwischen Luise und ihrem Vater. Wir hatten, du hattest das eben zitiert, diese Szene, wo er sagt, nein, das Mädchen darf schon selbst entscheiden. Also ich zwinge sie nicht. Und das wiederholt sich ja nochmal, aber in sehr viel größerem Ernst und existenzieller, wenn man möchte, in dem Moment, wo sie ihm erlaubt, den Brief zu erbrechen, den sie an Ferdinand geschrieben hat, wir sind fast am Ende, indem sie ihm bittet und dem Vater das noch erklärt, lass uns gemeinsam Selbstmord begehen. Sie lässt den Vater diesen Brief lesen, sie vertraut ihm also sehr und der Vater sagt, und das fand ich sehr interessant, ich kann dir das Messer wegnehmen und dann vergiftest du dich. Ich kann dich nicht bewachen. Das ist ein wunderbarer Punkt, weil da die Macht der Worte und auch der Kontrolle des Gesetzes des Vaters wirklich endet an diesem Moment, an dieser Stelle. Aber er gibt nicht auf, sondern jetzt fängt er an emotional zu manipulieren, an den Schrauben zu drehen. Und es gelingt natürlich. Ja? Und wieder läuft es auf diese seltsame Entscheidung hinaus, mein Vater oder der Geliebte, mein eigenes Leben oder schütze ich meinen Vater, ist ja auch ein unauflösbares moralisches Dilemma. Und dann haben wir wieder so eine Ausprobierensstruktur.
Wir sind jetzt schon sehr weit. Ich glaube, wir gehen jetzt mit der ersten Lesung noch ein ganzes Stück zurück. Jetzt trifft nämlich zum ersten Mal Ferdinand auf die Bühne. Und zwar zusammen mit Luise, das ist die vierte Szene im ersten Akt und die hören wir jetzt mal. Jonas Bolle und Katrin Kessler sprechen sie für uns. Ich muss ja nicht sagen, wer wer ist.
Du bist blass, Luise.
Es ist nichts. Nichts. Du bist ja da. Es ist vorüber.
Und liebt mich meine Luise noch? Mein Herz ist das gestrige. Ist's auch das deine noch? Ich fliege nur her, will sehen, ob du heiter bist und gehen und es auch sein. Du bist's nicht.
Doch. Doch, mein Geliebter.
Rede mir Wahrheit, du bist's nicht. Ich schau durch deine Seele wie durch das klare Wasser dieses Brillanten. Hier wirft sich kein Bläschen auf, das ich nicht merkte. Kein Gedanke tritt in dies Angesicht, der mir entwischte. Was hast du? Geschwind, weiß ich nur diesen Spiegel helle, so läuft keine Wolke über die Welt. Was bekümmert dich?
Ferdinand. Ferdinand. Dass du doch wüsstest, wie schön in dieser Sprache das bürgerliche Mädchen sich ausnimmt.
Was ist das, Mädchen? Höre, wie kommst du auf das? Du bist meine Luise. Wer sagt dir, dass du noch etwas sein solltest? Siehst du falsch, auf welchen Kaltsinn ich dir begegnen muss? Wärst du ganz nur Liebe für mich, wann hättest du Zeit gehabt, eine Vergleichung zu machen? Wenn ich bei dir bin, zerschmilzt meine Vernunft in einen Blick, in einen Traum von dir, wenn ich weg bin und du hast noch eine Klugheit neben deiner Liebe, schäme dich. Jeder Augenblick, den du an diesem Kummer verlorst, war deinem Jüngling gestohlen.
Du willst mich einschläfern, Ferdinand. Willst meine Augen von diesem Abgrund hinweglocken, in den ich ganz gewiss stürzen muss. Ich sehe in die Zukunft. Die Stimme des Ruhms, deine Entwürfe, dein Vater, mein Nichts. Ferdinand, man trennt uns.
Trennt uns? Woher bringst du diese Ahnung, Luise? Trennt uns? Wer kann den Bund zweier Herzen lösen oder die Töne eines Akkords auseinanderreißen? Ich bin ein Edelmann. Lass doch sehen, ob mein Adelbrief älter ist als der Riss zum unendlichen Weltall. Oder mein Wappen gültiger als die Handschrift des Himmels in Luisens Augen. Dieses Weib ist für diesen Mann. Ich bin des Präsidenten Sohn, eben darum. Wer als die Liebe kann mir die Flüche versüßen, die mir der Landwucher meines Vaters vermachen wird?
Oh, wie sehr fürchte ich ihn, diesen Vater.
Ich fürchte nichts. Nichts als die Grenzen deiner Liebe. Lass auch Hindernisse wie Gebirge zwischen uns treten. Ich will sie für Treppen nehmen und darüber hin in Luisens Arme fliegen. Die Stürme des widrigen Schicksals sollen meine Empfindungen emporblasen. Gefahren werden meine Luise nur reizender machen. Also nichts mehr von Furcht, meine Liebe. Ich selbst. Ich will über dir wachen wie der Zauberdrach über unterirdischem Gold. Mir vertraue dich. Du brauchst keinen Engel mehr. Ich will mich zwischen dich und das Schicksal werfen, empfangen für dich jede Wunde, auffassen für dich jeden Tropfen aus dem Becher der Freude, die ihn bringen in der Schale der Liebe. An diesem Arm soll meine Luise durchs Leben hüpfen. Schöner, als er dich von sich ließ, soll der Himmel dich wieder haben und mit Verwunderung eingestehen, dass nur die Liebe die letzte Hand an die Seele legt.
Nichts mehr. Ich bitte dich. Schweig. Wüsstest du, lass mich. Du weißt nicht, dass deine Hoffnungen mein Herz wie Furien anfallen.
Luise, wie? Was? Welche Anwandlung?
Ich hatte diese Träume vergessen und war glücklich. Jetzt, von heute an. Der Friede meines Lebens ist aus. Wilde Wünsche, ich weiß, es werden in meinem Busen rasen. Geh. Gott vergebe dir's. Du hast den Feuerbrand in mein junges, friedsames Herz geworfen und er wird nimmer, nimmer gelöscht werden.
Jetzt wirkt es gar nicht mehr so pathetisch.
Wirklich?
Ja, wie ging es dir jetzt, als du die Szene gehört hast, Ulrike? Du fandst das also schon noch pathetisch, offenbar.
Ja, ja, das, meine Güte, ja, man fällt das Ohr dann darauf ein und nimmt das und fragt sich, was nehme ich mit, was ist es eigentlich, was berührt mich daran wirklich? Und mich macht dieses Stück eigentlich sehr, sehr traurig, je mehr ich mich damit beschäftige. Wie fangen die beiden hier an? Mit Misstrauen. Was ist, sag ich nicht. Aber ich sehe es doch. Beschwörung, ich kann deine Seele lesen wie einen klaren Spiegel. Ja, wir wissen, wie es weitergeht. Das Gegenteil ist der Fall. Wie sprechen die miteinander? Wie viel Verständnis oder Kommunikation gibt es da überhaupt? Und wenn man sich unter diesem Aspekt das ganze Drama anschaut, ist wie ein Schlüssel, es schließt ganz viele Szenen auf. Und das ist eine Signatur, die Schiller verbindet mit vor allen Dingen auch den Theaterstücken der Prosa nach der Französischen Revolution. Für die nächsten 30 Jahre werden wir dem immer wieder begegnen, dass Figuren jeglicher Art einander misstrauen und dass sie etwas installieren, was ich dann die Wahrheitsprobe nenne, dem anderen gegenüber. Und so läuft es hier auch die ganze Zeit ab. Es ist wie ein Virus. Und es gibt 4 Stück davon. Und jede ist giftig. Und die erste, die hat nicht hier stattgefunden, weil die beiden haben nur das Problem, aber reden dann so wolkig aneinander entlang. Aber die erste Wahrheitsprobe veranstaltet dann der Präsident mit seinem Sohn in dieser Heiratsszene. Also wo er dann sagt, naja gut, also mein Lieber, du sollst jetzt diese edle Dame hier heiraten. Ja, das ist eine Wahrheitsprobe. Genau. Das ist eine Wahrheitsprobe, weil er möchte ja wissen, also Wurm hat ihm gesteckt, mein Lieber, dein Sohn, der hat hier so ein Bürgersmädchen. Und das will der Präsident nicht glauben, aber sofort denkt er sich aus, wie finde ich die Wahrheit raus? Also eine Probe. Ferdinand kommt und ihm wird klar gemacht, er soll Lady Milford heiraten und er sagt, kann ich nicht und das ist ja eine Mätresse. Und dann sagt der Vater, da er nicht dumm ist, oh ja, verstehe, schlage ich dir eine ganz untadelige Dame vor. Da muss ja dein Argument dann zusammenbrechen. Und natürlich bricht das Argument zusammen und Ferdinand sagt, ich kann trotzdem nicht heiraten. Und der Vater sagt, siehst du, jetzt habe ich dich. Das war's. Hat gar nichts mit Heirat an sich zu tun, sondern mit der Frau. Und schon weiß es. Und schon ist die Falle zugeschnappt. Und so geht es weiter.
Ich würde gerne auch nochmal zu der Szene was sagen, weil natürlich das Thema Misstrauen steht ganz am Anfang dieser Szene und man wundert sich immer über Ferdinand. Das ist ja die erste Begegnung mit dieser Figur und wir denken, was ist er so misstrauisch, was für ein Kontrollbedürfnis, was für eine Anmaßung, dann sozusagen den großen Beschützer zu spielen und so weiter. Aber natürlich hat das alles auch einen Grund. Wir haben ja davor erlebt, dass Luise eigentlich ins Verhältnis gesetzt wird. Also ihre Liebe gewissermaßen, ihre Zuneigung, ihre Gefühle für Ferdinand gezwungen ist, runterzuschrauben, sage ich jetzt mal so ein bisschen automechanisch. Und er spürt das natürlich. Und es gibt etwas, was er weiß. Dieses Problem ist ja vorbereitet. Er weiß ja, dass diese Liebe Grenzen hat. Er weiß eigentlich auch, dass es eine Welt gibt, in der die Liebe sozusagen losgelöst von der Kabale nicht existiert. Das, also Kabal und Liebe klingt so, als wären das zwei verschiedene Welten. Aber leider leben wir ja in einer Welt und das Phänomen der Liebe ist durch Kabale infiltriert. Es ist nicht unbeschadet, es ist mit deformiert durch die Kabale. Und deswegen verteidigt er dieses Ideal der absoluten Liebe, weil er genau weiß und spürt, dass natürlich die Liebe Grenzen hat, dass sie angreifbar ist, dass sie zerstört werden kann, dass sie labil ist. Und das ganze Zureden und Zurüsten, das ganze Beschwören hat damit zu tun, dass er sich eigentlich auch selber überzeugen muss davon, dass diese Kraft stark genug ist, all die Dinge, die sie bedrohen, zu besiegen. Und insofern finde ich, kämpft er da einen sehr verzweifelten Kampf. Und das macht diese Figur natürlich erstmal so ein bisschen befremdend, weil man denkt, wieso hat er schon gleich 180 auf dem Tacho? Der ist doch gerade erst eingefahren. Irgendwie rede ich in Stuttgart ständig in Autometaphern, merke ich gerade.
Aber vielleicht hilft es, also die Regieanweisung lautet Ferdinand, er fliegt auf sie zu. Ja.
Ja, er fährt nicht, er fliegt.
Genau.
Genau. Und ich finde, dass man aber vielleicht, wenn man die Szene nochmal anguckt und sagt, das, was Ulrike jetzt beschrieben hat als fehlend, nämlich dass, also wo hören die einander zu, wo erlebt man die beiden überhaupt als Paar und nicht nur als Sprechmaschinen, dann sind das natürlich die Zwischenräume und man kann diese Szene auch verlangsamen, wenn man sie eben nicht schnell spielt, sondern sich wirklich Zeit lässt, dass Ferdinand das an Luise entdecken kann, dass in ihr ein gewisser Sinneswandel, ein gewisses Umdenken oder zumindest ein Nachdenken eingesetzt hat. Also der Satz, hast du noch eine Klugheit neben deiner Liebe? Heißt ja nichts anderes als, denkst du die ganze Zeit darüber nach, wie du deine Gefühle so eingefangen bekommst, dass ich nicht mehr für dich zähle, nicht mehr das Wichtigste bin? Also das sind ja alles Fragen. Und wenn die sich, wenn sozusagen die Wahrheitsprobe, von der Ulrike gesprochen hat, vielleicht auch in dieser Szene schon zwischen den beiden irgendwo stattfindet, dann ist es gar nicht mehr nur der Mann, der da reinkommt und seine große Rhetorik abfeuert. Dann ist es auf einmal eine sehr intensive Zweierszene, in der jeder Satz aus dem Verhältnis der beiden kommen kann. Also es ist nicht so sozusagen vorentschieden, wie das zwischen den beiden sein muss.
Aber ich meine, er ist schon egozentrisch, oder nicht? Also ich meine, und er ist ja auch sehr selbstbewusst. Also ich selbst will über dir wachen, mir vertraue dich
an. Ja, aber wenn er davor sagt, er sieht, dass sie Angst hat. Wenn er sieht, dass sie Angst hat und meine Beschützerrolle, die ich einnehme, ist nicht, weil ich der Beschützer bin und der große Held oder so, sondern weil ich merke, da ist jemand, der hat Angst. Und ich mache ein Versprechen an jemanden. Das ist ja eine ganz andere Geschichte.
Ich zucke da immer innerlich zusammen mit diesen großen Adjektiven. Egoistisch und selbstherrlich und all dies. Das sind ja alles so plakative Dinger, die man da drauf klebt. Und das verlockt uns manchmal dazu. Mir geht das selbst beim Lesen so. Und dann denke ich mir, das wird mir jetzt hier aber zu viel. Damit macht man sich aber dieses Stück kaputt. Es lädt dazu ein, ist vielleicht einer, fällt mir gerade ein, weil du vorhin fragtest, warum ist das so erfolgreich und wird immer noch gespielt. Es hat diese Ebene, es lässt das zu und man kann auch sehr schnell die Figuren in ihre Schubladen stecken und dann lässt man sie da drin und klapp, klapp, klapp und dann läuft das Ganze ab und fertig. Aber ich finde das jetzt nicht mehr so ganz so spannend, das findet man vielleicht mit 15 spannend, weiß ich nicht oder auch nie. Ich finde es spannender, die Adjektive erstmal abzuräumen. Und dann, gerade diese Szene nochmal, mit dem, was wir vorher besprochen haben, wenn man den Gedanken weiterspinnt, das ist eine Wahrheitsprobe und die Figuren äußern Sprechakte. Beide, Ferdinand und Luise, sind in der Liebe unerfahren, das muss man einfach auch nochmal in diesem Liebesgefühl, in dieser Wucht der Leidenschaft unerfahren, wenn man das sich auch vergegenwärtigt. Und wenn man dann sich überlegt, beide probieren Positionen doch überhaupt erst aus, und sind in einem Prozess des Erwachsenwerdens und sich Findens. Wie sollen sie das denn anders tun als mit Sprechakten und Proben? Und das ist doch vielleicht die Art und Weise, und das wäre extrem radikal eigentlich auch gedacht für die Zeit, passt aber gut in sie hinein, davon auszugehen, dass eben die einzelnen Figuren keinen Identitätskern haben, der festlegt, wer sie sind. Du bist der Sohn des Präsidenten und wirst deswegen auch Präsident und erbst das alles und fertig. Das ist ja quasi die alte Statik. Die ist radikal unterminiert. Und in einer Radikalität, die eben auch bedeutet, du hast diesen Identitätskern nicht. Weder als Frau, noch als junge Frau, noch als junger Mann. Und der einzige Weg, ihn zu finden, deine Grenzen zu spüren, ist sozusagen in diesem schrägen Aneinander, aufeinander zureden. Und jetzt hat er diese Rolle und führt hier sozusagen, liegt ja auch vielleicht an der Standesverteilung, nicht zum Unwesentlichen. Aber es gibt Szenen, in denen sich das umdreht. Und in denen dann sie führt und sagt, die Moral oder was ich sehe, was ich tun sollte, ist nämlich hier verzichten und ihn damit konfrontiert. Und das ist doch eigentlich eine irre und finde ich auch sehr berührende Konstellation. Da ist dann das ganze Pathos weg. Sondern wenn jemand, wenn zwei junge Menschen oder andere Figuren hier auch, Lady Milford gehört auch auf jeden Fall dazu, wenn die nicht statisch begriffen sind und gezeigt werden, sondern als Prozesse, Identität wirklich als Prozess verstanden ist, dann finde ich die Idee großartig, das muss man ganz langsam, oder Pausen da drin, eine Stunde liegen die beiden im Gras nebeneinander und dann kommt der nächste Satz. Würde man das ganz anders verstehen.
Ich glaube auch, dass
bei der Länge des Stücks.
Es tatsächlich so ist, dass zwar jetzt rein verbal Ferdinand die Szene führt, aber nonverbal ist es so, dass Luise ganz, ganz stark Akzente setzt. Sie ist eigentlich das Problem und sie sendet die problematischen Signale aus. Und er reagiert teilweise auch auf diese Signale. Der Satz, an dem man das festmachen kann, wiederum ist der Satz mit, wie sich das bürgerliche Mädchen in dieser Sprache ausnimmt und wie vornehm sich das bürgerliche Mädchen in dieser Sprache ausnimmt. Damit sagt sie ja sozusagen das Reizwort, das bürgerliche Mädchen, und sie distanziert sich mit dem Satz von ihm, von seiner Art zu reden. Sie sagt, es ist ein ganz, ganz großer Spalt zwischen uns. Insofern kann man wirklich sagen, es ist unentschieden erstmal zwischen den beiden. Also auch wer auf wessen Seite sozusagen die größere, in Anführungsstrichen, Macht in dieser Szene liegt. Und zu dem Thema, ich stimme dir ganz, ganz heftig zu, deiner Beschreibung. Einen Punkt würde ich aber gerne noch hervorheben. Man neigt immer dazu zu sagen, die sind jung und das ist eine erste Liebe, das stimmt. Das macht natürlich die Dinge wunderfraglicher, extremer, besonderer. Aber Schiller kennt sich in Gefühlen wirklich extrem gut aus. Er ist ein Emotionsforscher aus meiner Sicht. Und er weiß, dass Liebe Krise ist. Und Liebe ist immer eine Infragestellung von Identität. Ob man jetzt 16 ist oder ob man 90 ist, egal. Wenn man es erlebt, ist es eine Infragestellung von Identität. Es stellt ja auch die Frage, kann ich meine Identität so weit erweitern, verlassen, überschreiten, dass ich bei einem anderen lande und dass das auch was ergibt. Und diese Grenzauflösung, da sind wir bei dem Thema Grenzen der Liebe, ja. Diese Grenzauflösung spüren die beiden Figuren extrem, weil sie auch unter einem hohen sozialen Druck stehen. Der hohe soziale Druck ist ja jetzt nicht immer gegeben, wenn man sich sozusagen so schön, ne, Schuster bei seinen Leisten verliebt, dann hat man das Problem nicht. Hier ist es ja interessanterweise, und das macht das Stück, wie ich finde, auch nochmal wertvoller zum Beispiel als schon ein ganz, ganz großes, besonderes Stück Romeo und Julia, weil es eben eine soziale Querhierarchie einzieht. Also das soziale Problem ist in dem Liebesproblem immer enthalten. Es ist nicht nur eine große Boy meets Girl, Junge trifft Mädchengeschichte, es ist eben auch eine soziale Geschichte.
Und das würde ja, weil es war mir auch wichtig, auf Lady Milford dann nochmal hinzuweisen, auf die gar nicht mehr ganz so jung ist, das würde das genau belegen und dann eben auch die soziale Achse nochmal quer erzählen. Nochmal von der anderen Richtung her. Verstoßen, also adelig, zu Unrecht verstoßen, sehr arm, weise, dann wieder als Mätresse sozusagen in die Welt des Reichtums, des Luxus, der Verschwendung und der Ausbeutung eingetreten und durch die Liebe dann und das Gefühl, auch das Scheitern dieser Liebe, die Krise dazu bewegt, da nochmal wirklich auszutreten und in die Arbeitswelt einzutreten. Das ist eigentlich eine irre Auf- und Abbewegung in dieser Biografie an einer reiferen Figur, einer reiferen Frau.
Wir sind jetzt ganz bei dieser Liebesgeschichte, natürlich irgendwie. Ich würde trotzdem noch mal auf diese ja, soziale und politische Dimension des Stücks kommen. Meine Lieblingsfigur ist der Hofmarschall von Kalb. der ist einfach, also ich finde den absolut komisch. Das ist, wer es nicht mehr so richtig vor Augen hat, so eine überdrehte Hofschranze, der im Grunde nur über Tratsch und Klamotten und Vergnügungen sich definiert, kann wunderbar instrumentalisiert werden von allen Leuten. Also der spricht immer über das superbe Feuerwerk und die nächste Schlittenfahrt und wie er sich also sein Beinkleid beschmutzt hat und das Lever bei seiner Durchleucht, weil der ja anwesend war. Also eine wunderbare Figur. Ich glaube, das hattest du schon gesagt, die hat, glaube ich, keine Brüche.
Der ist doch, ja, doch, doch, doch. Der ist auch, der hat auch,
ach, einen, der hat auch Brüche.
Ja, und es gibt eine wirklich unglaubliche Szene, die das ganz knallhart, ein Satz des Präsidenten, der das ganz deutlich macht. Diese Figur, ja, die da sozusagen in diesem geckenhaften, ein Geck ist das ja eigentlich, völlig korrupt und windelweich und ist ganz armselig und wird in seiner menschlichen Armseligkeit auch ganz greifbar, als er dem Präsidenten dann sagt, ja, Sie sind ja ein Studierter sozusagen und was soll denn aus mir werden, wenn ich diese Intrige nicht mitmache? Und der Präsident sagt dann zu ihm, die Mode von gestern. So, das bist du nämlich dann. Und da spürt man diese totale Verletzbarkeit und Abhängigkeit dieser Figur, wie angreifbar, wie schwach und Wunde eigentlich ist.
Und auch nochmal den Moment, wo er Ferdinand, nachdem Ferdinand sagt, er hat diesen gefälschten Brief gelesen und Hofmarschall von Kalb ist offenbar ja sein, muss er glauben, derjenige, der mit Luise ein Verhältnis unterhält und er weiß nichts davon und ist der Betrogene, der Gehörnte, kommt also mit dieser Eifersucht und will gewissermaßen das Duell. Und am Ende sagt Hofmarschall von Kalb die Wahrheit, ich kenne dieses Mädchen gar nicht und ihm glaubt keiner. Das ist ja auch also ein ganz, ganz toller Dreh, dass die Figur die ganze Zeit diese Oberflächlichkeiten absondert und eigentlich auch nur in Klatsch und Tratsch besteht, auf einmal etwas sagt, was wahr ist und keiner glaubt ihm. Mhm. Das ist ein toller Moment, Dramatik.
Also ich habe ihn jetzt eigentlich mehr so ein bisschen als so eine Karikatur des höfischen Lebens halt gesehen, jetzt also ganz einfach sozusagen eingesetzt im Grunde als die Kristallisationsfigur, an der sich im Grunde die Absurdität des höfischen Daseins kristallisiert. Und das ist eine plakative Figur natürlich schon auch. Wie geht's euch mit diesen ja doch teilweise sehr plakativen, sehr klaren politischen und sozialen Botschaften in dem Stück?
Willst du nachdenken? Du siehst so aus, als würdest du noch nachdenken wollen. ich war über mich selbst erstaunt bei der Lektüre jetzt, weil eine Dimension für mich sehr wichtig wurde, an die ich mich gar nicht erinnerte aus meinen frühen Begegnungen mit Kabbalah und Liebe. Und das, diese Dimension ist die Dimension der Ökonomie. Ich finde, das ist ein romantisch ökonomisches Trauerspiel. Das finde ich viel interessanter als ein bürgerliches Trauerspiel, das zu nennen. Denn wo immer man hinguckt, bis zur letzten Szene, ist alles von einem feinen Netz der Geldlichkeit des Handels und der Werttümer sozusagen durchzogen. Und das ist sehr schön, finde ich auch, kann ich mir theaterwirksam einfach sehr schön vorstellen. Auch am Ende fliegt das Gold durch die Gegend und man kümmert sich nicht mehr drum. Das wird geschafft, aber das ist ein langer Weg dahin. Und sehr, sehr viele Aspekte damals der zeitgenössischen Situation, der Arbeitswelt und der Ausbeutungswelt, des Verkaufes von 7000 Landeskindern nach Amerika. Wenn man nachliest, wie die verkauft wurden, kann man sagen, das ist Sklavenhandel gewesen. Das ist uns meistens gar nicht so bewusst, aber das war echter Sklavenhandel. Das wird hier erwähnt, das kommt hier vor. Genauso kommen auch vor die ökonomischen Maschen, also die Engmaschigkeit und die Kleinheit sozusagen, in der sich jemand wie die Musikerfamilie Miller bewegt. Was passiert eigentlich? Wie viel Geld verdient man? Dann kommt Ferdinand an, will den Vater bezahlen für die Geigenstunden. Man hat sie auch überhaupt in so einem ökonomischen Rahmen überhaupt kennengelernt. Musik gegen Geld. Immer wieder, eben hatten wir es auch nochmal gehört, der Brillant, der als Metapher benutzt wird, die Mätresse, die damit beschenkt wird, die das Ganze verkauft, um die Familien zu retten, derjenigen, die auch verkauft sind. Das ist ein Netz, ein ganzes Netzwerk, das hier durchgewoben ist und das ist sehr, sehr aktuell sehr präsent als etwas, was auf gar nicht plakative Weise, aber sehr mächtig die Figuren bestimmt. Und dazu gehört übrigens auch eine unsichtbare Figur. Timo hatte davon gesprochen, hier die acht Figuren werden hier losgelassen auf euch. Eigentlich sind es 9, glaube ich. Losgelassen auf uns ist nämlich auch der Fürst. Und das ist wie eine Spiegelfigur von Kalb. Da sieht man sozusagen die plakative Figur, die Schranze und den Gag und da lacht man drüber. Die hat aber einen negativen Raum, den wirklichen Machtraum. Und das ist auch, finde ich, extrem klug, mit sicherem Gespür oder Wissen über Theaterinszenierung gemacht. Den zeigt man eben gar nicht.
Ja, der taucht nie auf.
Nein, das ist das Gespenst, aber in einem sehr, sehr mächtigen, das ist doch das. Das ist die Ökonomie als Gespenst, so könnte man dieses Stück auch inszenieren.
Das ist auch, finde ich, der Hebel, wo ich finde, das macht selbst die Präsidentenfigur zu einer heute ganz aktuell und wieder anders betrachtbaren Figur, weil er eben nicht der Machthaber ist. Also der Vater, der scheinbar sozusagen die Fäden in der Hand hält, ist ja auch nur ein in Zwängen, in Abhängigkeiten wiederum arbeitendes und um die Existenz kämpfendes Wesen. Also eigentlich hat das ökonomische Modell, was Ulrike beschrieben hat, genau auch darin seine Übersetzbarkeit und diese höfische Struktur, dass eigentlich der Machthaber der Abwesende ist, der Unsichtbare. Also eigentlich fast eher ein System als eine Person. Und das ist natürlich eine ganz spannende Übertragung auf heute, wo ja auch jeder sagen würde, selbst der Aufsichtsrat eines großen Konzerns, ich sage jetzt nicht Autokonzern, da würde immer sagen, er steht ja auch in Abhängigkeiten. Also man steht unter lauter Sachzwängen und versucht sozusagen, einen übrigens auch immer finanziell messbaren Erfolg zu erreichen. Und da, finde ich, wird das Stück eben kommt ein bisschen weg von der historischen Adelskritik hin zu einer Systemkritik. Und das, finde ich, ist ein ganz spannender Punkt.
Und das ist eine Brücke, die wir schlagen könnten zum letzten Mal. Hier, an dieser Stelle, an diesem Systemmoment, kann ich Schiller mit Kafka mal parallel schalten und darüber nachdenken. Was ist da vorgedacht und was wird aufgegriffen? Es gibt ja ein wunderbares Wort für dieses System und die Systemkritik oder das systemische Denken in diesem Stück, das Schiller selbst benutzt, aus dem Mund Ferdinands übrigens. Und er spricht von euren Insektenseelen. Das ist wunderbar. Ein Insekt und eine Seele, das ist genau der Widerspruch, um den es geht. Und die krabbeln alle im System herum. Und das gilt sozusagen in diesen Abhängigkeiten, die du eben auch mal erwähnt hast, mit dem Präsidenten eingebunden. Und mich hat das Ende wirklich beschäftigt mit dem Herumspringen Geld, aber noch unter einem anderen Aspekt, weil ich mir dachte, was hier tatsächlich am Ende diskutiert wird, auf den letzten Seiten, das sind ja extrem in Staaten oder Systemen eingebettete Strukturen des Mordens. Ich könnte auch sagen Strukturen der Verantwortung und der Delegation von Verantwortung. Denn darum geht es eigentlich am Ende. Wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, was ist passiert? Luise ist tot und Ferdinand trinkt nochmal ein bisschen nach von seiner Arsenlimonade, weil sie nicht so richtig wirkt. Hat also auch nur noch ein paar Minuten. Präsident und Wurm sind ebenfalls anwesend und der Vater Miller. Und Ferdinand macht seinem Vater Vorwürfe. Beziehungsweise er spricht erstmal von sich selbst und sagt, ich habe Luise ermordet. Er weiß jetzt, wie die Wahrheit aussah und sie ist aber tot. Ich bin ihr Mörder. Aber, sagt er, die Hälfte dieses Mordes, die größere Hälfte, interessante Konstruktion, schiebe ich dir hin, Vater. Und der Vater reagiert mit einer weiteren Delegation und sagt, na Wurm, du hast dir das doch ausgedacht. Woraufhin Wurm sich wehrt, sieh mal an, auch der kriegt seinen Dreh. Plötzlich gibt es bei dem, da ist, jetzt ist genug, jetzt ist genug. Und er sagt, ohne dich sozusagen, ohne Sie, Herr Präsident, mit Ihrer Position, hätte meine kleine, was ich mir ausgedacht habe, gar nichts bewirkt. Und ich musste wirklich daran denken, an Prozesse, wo es um Mittäterschaft geht, um Mitläufertum, um Befehlsempfängertum. Wir kennen alle diese Konstellationen. Das ist hier ausgeschrieben in diesen letzten Seiten. Wie Ketten, Verhandlungsketten und Verantwortungsketten überhaupt nur zu einem Ergebnis führen. Luise ist tot, weil alle drei agiert haben. Hätte einer nicht so agiert, wäre es nicht dazu gekommen. Also der Knoten, wie er geschürzt wurde. Aber wie gehen wir damit um? Wie gehen wir kulturell, sozial und gerichtlich, juristisch damit um, hier Verantwortung zu verteilen? Und was machen Sie? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ja, das Beispiel kennen wir, woher dieses Modell genommen ist. Und das sind wirklich Strukturen des Mordens innerhalb eines Systems, und die beschrieben werden und das System erlaubt sozusagen dann immer wieder nochmal davon zu laufen.
Wie mutig war Schiller seinerzeit mit diesem Stück?
Ja, extrem mutig, wenn man sich bedenkt, was da an Kritik an einer Herrschaftsstruktur drin steckt, wenn man bedenkt, was an realen Missständen angesprochen wird, also sozusagen diese Form von Sklaverei, dann ist das sozusagen ein Kunststück, was aber soziale Wirklichkeiten sehr deutlich benennt und beschreibt. Und das ist in einer Zeit der Zensur ist ja eigentlich schon über das Sagbare fast hinaus mit diesem Stück.
Wir hören jetzt einfach noch mal eine zweite Passage, und zwar Ferdinand und Lady Milford. Also Lady Milford haben wir im Grunde schon vorgestellt, verarmte britische Adlige, ist mittlerweile Mätresse des Herzogs. Ferdinand will, der Präsident will, jetzt geht's schon los, der Präsident will, dass Ferdinand Lady Milford heiratet, weil er selber damit noch stärker in den Dunstkreis des Herzogs rückt. Die Nachricht von dieser Hochzeit ist über Hofmarschall von Kalb bereits überall gestreut. Und Ferdinand will natürlich diese Heirat überhaupt nicht, stürmt und fliegt zu Lady Milford, um der Mätresse mal die Meinung zu geigen, und stellt dann aber fest, beziehungsweise wir stellen fest, die ist tatsächlich in ihn verliebt. Wir hören jetzt eine etwas gekürzte Fassung aus der dritten Szene des zweiten Akts, Ferdinand und Lady Milford.
Wenn ich Sie worin unterbreche, gnädige Frau...
In nichts, Herr Major, das mir wichtiger wäre.
Ich komme auf Befehl meines Vaters.
Ich bin seine Schuldnerin.
Und soll Ihnen melden, dass wir uns heiraten. Soweit der Auftrag meines Vaters.
Nicht Ihres eigenen Herzens.
Minister und Kuppler pflegen das niemals zu fragen.
Und Sie selbst hätten sonst nichts beizusetzen?
Noch sehr viel, my lady.
Darf ich Ihnen diesen Sofa anbieten?
Ich werde kurz sein, my lady.
Nun?
Vergeben Sie. Wir reden hier ohne Zeugen. Der Umstand, dass Sie mich heute und nie mehr zusammenführt, berechtigt mich, zwingt mich, Ihnen mein geheimstes Gefühl nicht zurückzuhalten. Es will mir nicht zu Kopfe, my lady, dass eine Dame von so viel Schönheit und Geist, Eigenschaften, die ein Mann schätzen würde, sich an einen Fürsten sollte wegwerfen können, der nur das Geschlecht an ihr zu bewundern gelernt hat, wenn diese Dame nicht schämte, von einem Mann mit ihrem Herzen zu treten.
Reden Sie ganz aus.
Sie nennen sich eine Britin. Erlauben Sie mir, ich kann es nicht glauben, dass Sie eine Britin sind. Die freigeborene Tochter des freisten Volkes unter dem Himmel, das auch zu stolz ist, fremder Tugend zu räuchern, kann sich nimmermehr an fremdes Laster verdingen?
Sind Sie zu Ende?
Man könnte antworten, es ist die weibliche Eitelkeit, Leidenschaft, Temperament, Hang zum Vergnügen. Schon öfters überlebte Tugend die Ehre. Schon manche, die mit Schande in diese Schranke trat, hat nachher die Welt durch edle Handlungen mit sich ausgesöhnt und das hässliche Handwerk durch einen schönen Gebrauch geadelt. Ich bin zu Ende.
Es ist das erste Mal, Walter, dass solche Reden an mich gewandt werden. Und Sie sind der einzige Mensch, dem ich darauf antworte. Dass Sie meine Hand wegwerfen, darum schätze ich Sie. Dass Sie meine Hand lästern, vergebe ich Ihnen. Dass es Ihr Ernst ist, glaube ich Ihnen nicht. Wer sich herausnimmt, Beleidigungen dieser Art einer Dame zu sagen, die nicht mehr als eine Nacht braucht, ihn ganz zu verderben, muss dieser Dame eine große Seele zutrauen oder von Sinnen sein. Aber Sie haben die Engländerin in mir aufgefordert. Hören Sie also, was ich außer Ihnen noch niemand vertraute, noch jemals einem Menschen vertrauen will. Ich bin nicht die Abenteurerin, Walter, für die Sie mich halten. Ich könnte groß tun und sagen, ich bin fürstlichen Geblüts. Mein Vater, des Königs oberster Kämmerer, wurde bezichtigt, in verräterischem Vernehmen mit Frankreich zu stehen. Durch einen Spruch der Parlamente verdammt und enthauptet. Alle unsere Güter fielen der Krone zu. Wir selbst wurden des Landes verwiesen. Meine Mutter starb am Tage der Hinrichtung. Ich, ein 14-jähriges Mädchen, floh nach Deutschland mit meiner Wärterin, einem Kästchen Juwelen und diesem Familienkreuz. Der Herzog sah mich, verfolgte mich, fand meinen Aufenthalt, lag zu meinen Füßen und schwur, dass er mich liebe. Alle Bilder meiner glücklichen Kindheit wachten jetzt wieder mit verführendem Schimmer auf. Schwarz wie das Grab graute mich eine trostlose Zukunft an. Mein Herz brannte nach einem Herzen. Ich sank an das Seinige. Jetzt verdammen Sie mich.
Lady.
Der Fürst überraschte zwar meine wehrlose Jugend, aber mein Blut empörte sich in mir. Du, eine geborene Fürstin, Emilie, rief es, und jetzt eines Fürsten Konkubine? Stolz und Schicksal kämpften in meiner Brust, als der Fürst mich hierher brachte und auf einmal die schauderndste Szene vor meinen Augen stand. Die Wollust der Großen dieser Welt ist die nimmersatte Hyäne, die sich mit Heißhunger Opfer sucht. Sie alle erlebten ihren Tag. Ich sah sie neben mir in den Staub sinken, denn ich war mehr Konkette als sie alle. Ich nahm dem Tyrannen die Zügel ab, der wollüstig in meiner Umarmung erschlappte. Dein Vaterland, Walter, fühlte zum ersten Mal eine Menschenhand und sank vertrauend an meinen Busen. Walter, ich hab Kerker gesprengt, hab Todesurteile zerrissen und manche entsetzliche Ewigkeit auf Galeeren verkürzt. In unheilbare Wunden hab ich doch wenigstens stillenden Balsam gegossen, mächtige Frevler in Staub gelegt und die verlorene Sache der Unschuld oft noch mit einer buhlerischen Träne gerettet. Jüngling, wie süß war mir das. Wie stolz konnte mein Herz jede Anklage meiner fürstlichen Geburt widerlegen. Und jetzt kommt der Mann, der allein mir das alles belohnen sollte. Der Mann, der mein erschöpftes Schicksal vielleicht zum Ersatz meiner vorigen Leiden schuf. Der Mann, den ich mit brennender Sehnsucht im Traum schon umfasse.
Zu viel. Zu viel.
Wie glaubwürdig ist dir diese Lady Milford? Diese Figur.
Darf ich noch
Lady
ganz Milford? Kurz einen davor loswerden? Ja. Also man merkt ja einfach, das muss man jetzt auch mal sagen, Schiller kann Frauenfiguren. Und es gibt, das ist wirklich was Besonderes. Es gibt nicht viele Autoren, auch schon gar nicht deutscher Sprache, die Frauenfiguren schreiben können. Und wir haben ein Stück vor uns, das ja auch ursprünglich den Titel Luise Millerin hat, also auch einer Frauenfigur zugedacht war. Und man kann sich dann fragen, wie sehr ist sie jetzt sozusagen ständig die Hauptfigur? Aber man merkt auch an Lady Milford, welcher Kraft und welche Eigenwilligkeit und welche starke Subjektivität Schiller diesen Figuren gibt. Und wenn man sich zum Beispiel erinnert an unser Gespräch über die sogenannte Gretchen-Tragödie, wo Gretchen bis auf den Zustand des Wahns am Ende eigentlich nur Objekt der Tragödie ist und nie Subjekt, dann merkt man, dass hier ein ganz anderer Autor eine Sprache diesen Frauenfiguren gibt und sie natürlich dadurch auch wachsen und eine Stärke kriegen. Das nur mal so eingeschoben.
Es gab für die Lady Milford offenbar auch ein Vorbild, ne? Nämlich die zweite Frau vom württembergischen Herzog Karl Eugen, die wohl auch viel Einfluss auf ihn hatte, positiven.
Eine politische
geschenkt,
Frau.
Ja, geschenkt sozusagen. Interessant an der Figur ist ihre Sprache. Da interessiert mich nicht irgendwelche, da werden ja immer so Gemälde abgedruckt und so. Alles gut. Aber das ist die Figur, die mich interessiert. Und die charakterisiert sich durch ihre Sprache. Und da hängt und damit steht und fällt die Glaubwürdigkeit. Und die ist da. Weil diese Sprache, die Figur denkt. Die Figur denkt in klaren Sätzen, behauptet ihre Position, bewegt sich da drin, kommuniziert auf Augenhöhe. Das ist äußerst selten. In aller Klugheit, sie muss dafür Engländerin sein, damit sie überhaupt so sprechen kann. Aber er schreibt ihr das. Und das ist der eine Teil der Antwort. Der andere Teil der Antwort ist, das ist doch gar keine Figur, das ist doch nur eine halbe Figur. Die ist doch nur halb, das ist doch deutlich. Louise Millerin und Lady Milford, das sind zwei Hälften einer Figur, an der etwas gezeigt wird. Wenn ich das mal anders denke und mir denke, das ist eigentlich eine Figur, man könnte die wunderbar, finde ich, auf dem Theater, ich darf das ja leider nicht, niemand fragt mich jemals, ob ich ein Stück inszenieren möchte. Ich würde es aber sofort tun, ja, nur so mal nebenbei. Nachdem wir außerhalb der Bühne nie miteinander sprechen, was ich jetzt so machen, aber die würde ich mit einer Schauspielerin besetzen und alle mal in der Szene, wo die beiden aufeinander stoßen, die ist großartig. Das sieht man auch, wie man mit Intelligenz und Rhetorik und Gefühl, wie man das miteinander verschrauben kann. Und an der einen Figur wird gezeigt, was sozusagen die Ausgangskonstellation und die Proben, wohin die führen und das ganze religiöse Geflecht sozusagen und auch das deutsche Geflecht, aus dem es eben keinen Ausweg gibt. Aber die andere Figur bekommt ihren Ausweg. Die hat sozusagen ein Stückchen Alters- und Lebenserfahrungsvorsprung. Die hat auch nochmal einen anderen Standesvorsprung. Auch sehr interessant zu sehen. Und die geht als einzige Figur ja aus diesem Stück mit einer Art moralischem oder wie möchte man das nennen, Freiheitsgewinn vielleicht hervor. Vielleicht ist das am besten. Denn das ist etwas, was sich durch all die Figuren hindurchzieht als Thema. Und auch hier ja mit thematisiert war. Wer bestimmt eigentlich, wessen Puppe bin ich? Bin ich eine Puppe? Wie viel Puppe bin ich? Das gilt für die Männer ganz genauso. An wessen Drähten werde ich bewegt? Wer steuert mich? Gibt es da eine Ordnung oder gibt es die manipulativen Kräfte der anderen? Aber, oder wie viel an Mannen und an Frauen kann ich mich und Entscheidungen treffen? Und das führt sie uns vor.
Und das tut sie dann auch. Sie geht ja, ja dann. Sie ja. verlässt sozusagen
dieses Setting. Und das ist Setting eben dann. Und dann, das ist ja interessant, was er mit dem Namen macht. Sie zeichnet ja, sie schreibt ja auch einen Brief. Da möchte ich ja unbedingt noch hin. In diesem Stück gibt es 4 Briefe und sind alle super spannend. Und die muss man hintereinander lesen. Aber sie schreibt ja auch einen dieser Briefe. Und den zeichnet sie eben nicht mehr als Lady Emilia oder Emily Milford, sondern jetzt heißt sie Johanna Norfolk. Und damit knüpft sie an eine andere Tradition, an ein anderes Ständesystem, wenn man so möchte, eine andere Art von Herrschaft, einen anderen mentalen, kulturellen und herrschaftlichen Raum.
Ich will aber noch mal kurz auch auf die Szene, weil man sehr gut beschreiben kann, was das Besondere an dieser Frauenfigur auf der Szene in der ganz konkreten Situation ist. Sie wird ja erstmal zu Tode beleidigt. Das muss man so deutlich aussprechen. Da kommt der Mann, der ihr versprochen ist. Alle reden schon von dieser Hochzeit. Es ist gestreut. Es ist, wie sich ja dann herausstellt, auch der Mann, den sie will. Also nicht nur eine Lösung für ein Mätressenproblem, nach dem Motto, mit wem werde ich verheiratet, damit ich irgendwie an dem Hof irgendwie meine Stellung bewahre und gleichzeitig aber dem Fürsten zu Gebote stehe, sondern es ist von ihrer Seite aus eine Liebesverbindung, jemanden, den sie will. Und der beleidigt sie von dem ersten Satz an. Und sie, deswegen kann man dieser Figur so beim Denken und auch bei der Kraft ihres Denkens zusehen. Sie nimmt diese emotionale Kränkung auf, sicherlich verletzt sie das auch, aber sie reagiert nicht emotional, sondern sie reagiert als denkende Person und nimmt sozusagen seine Anwürfe, seine Angriffe auch erstmal auseinander und ist dann in der Lage, darauf zu reagieren, indem sie eine Geschichte erzählt, ihre Geschichte. Weil sie spürt, dass er auch ein Bild von ihr angreift und sie setzt diesem Bild von, was er produziert von ihr, was er entwirft von ihr, ein anderes Bild entgegen, dadurch, dass sie diese Geschichte erzählt. Und das aber zu schaffen, also diese emotionale Leistung, das ist, glaube ich, das, was, wo man auch auf einmal denkt, auf der Bühne, diese Figur entwickelt eine solche Kraft, aus der Kränkung heraus, sich zum Gedanken aufzuschwingen, sich zu dieser Geschichte aufzuschwingen, nicht zuzumachen, wenn man gekränkt wird, sondern aufzumachen und zu sagen, okay, jetzt erzähle ich dir mal mein Leben. So, das ist eine ganz, ganz große Leistung. Da wird diese Figur auch wirklich eine tolle Frauenfigur.
Ist das nicht eigentlich so? Wenn ich dir zuhöre, denke ich nach, weil du sagst jetzt hier, das ist die vernünftige Reaktion, ja, also, und sie denkt weiter und die emotionale Reaktion und hast das so ein bisschen zum Teil gegeneinander gestellt. Und ich habe eher den Eindruck, ist das nicht so, dass eben eigentlich dieser Widerspruch in ihr eben nicht zum Tragen kommt. Denn es ist ja beides in einem. Sie spricht klar, sie denkt weiter, sie entwickelt Gedanken, aber es ist zugleich eine emotionale Reaktion. Denn aufgrund sozusagen dieser Beleidigung öffnet sie sich ja überhaupt. Und das ist doch eine irre Bewegung. Er verletzt sie und ihre Antwort darauf ist, dass sie ihm etwas anvertraut, was sie sonst niemandem sagen würde. Und eine ganz andere Art von Wahrheitsprobe, wenn ich darauf zurückkommen darf, als vorher mit den bösen Absichten des Vaters zum Beispiel und diesen Lügen und dem Intriganten, sondern er kommt da rein, stürmt da rein, macht eine Art Wahrheitsprobe, ohne es zu bemerken. Und sie beantwortet die Beleidigung mit Öffnung und Vertrauen. Und das führt ja tatsächlich so weit, dass er fast schwankt. Was nochmal ein Licht auf seine Liebe und Luise und so weiter aufwirft.
Das haben wir jetzt gerade eben nicht gehört, ja, aber, genau. Aber er schwankt dann tatsächlich und ist wirklich, also es sammelt sich in diesem zu viel und er nimmt natürlich diesen Vorwurf irgendwie, was bist du für eine blöde Mätresse, den nimmt er natürlich sofort zurück und öffnet sich dann selber auch.
Und gesteht ihr sozusagen seine Liebe und zwar nicht, um sie zu kränken, sondern eigentlich um das gewissermaßen wie mit ihr zu teilen. Ja, ne? Die Antwort. Also aus der Ablehnung, er sagt ja ganz am Anfang, das ist auch wieder typisch Schiller, ich werde nur kurz sein. Ich setze mich auch nicht hin, weil das lohnt sich gar nicht. Ich stehe hier nur 3 Sekunden und dann bin ich wieder weg. Ja, also fliegt rein, fliegt wieder raus. So ist sein Plan. Und das ist natürlich, also Schiller arbeitet da auch als Dramatiker immer mit Erwartungen, die gebrochen werden, die sich nicht erfüllen, die verwandelt oder in eine Überraschung überführt werden. Und das ist genau das. Also Ferdinand wird sehr überrascht von dieser Frau, von der Wucht dieser Frau, von der Kraft dieser Frau. Und man glaubt ihr, nach diesem Erlebnis, nach dieser Szene, glaubt man ihr auch, dass sie in der Lage ist, als kluge, als politische Frau auch einen Fürsten zu führen.
Und ich glaube, dass einfach 2 Aspekte daran noch sehr wichtig sind. Zum einen hattest du vorhin gefragt, wie mutig war Schiller mit dem Stück? Hier sieht man nochmal im Stück selbst dieses Thema auch aufgegriffen. Es gibt Momente, glückenden Sprechens, die beruhen auf dem Mut, etwas zuzugeben, etwas auszusprechen tatsächlich. Also auch den Schritt nach vorne zu machen, sich zu öffnen, das Risiko einzugehen. Und,
also das würde, ist jetzt nicht politisch mutig, obwohl das auch politisch mutig ist.
Nein, das gehört, es ist auch politisch mutig, ja. Genau. Das gehört nicht trennen, glaube ich. Das bewegt sich gemeinsam. Und das gehört es gibt noch ein ganz wesentliches Thema, finde ich, in diesem Stück. Da möchte ich auch gerne noch hin. Ich habe keine Ahnung, wie der Fahrplan aussieht, aber ich weiß, wie die Zeit aussieht.
Ja, ja, ja.
Nämlich die Rolle der Kunst. Die Rolle der Kunst, die Kunstutopie und der Kunstschaden, die hier auch verhandelt werden. Die Rolle von Sprache, die ja giftig ist. Ja. Giftig, immer wieder völlig vergiftet. Alle würden noch leben, am Ende wäre nicht so viel gesprochen und geschrieben worden.
Zur Sprache habe ich jetzt noch mal eine andere Frage. Und zwar, es gibt die These, dass Schiller tatsächlich jedem Stand eine bestimmte Sprache zugeordnet hat. Lässt sich das eigentlich wirklich halten?
Naja, so ungeschickt war er ja nun nicht. Also zum Glück hat er das nicht gemacht. Ja. Das ist quasi das Schreibbuch für die Großanfänger. Überlegt euch mal, dass jede Figur schön anders spricht. Kann man viel lernen, wenn man das so übt und schreibt. Aber wenn man das dann die ganze Zeit langweilig durchhält, ja, ist das Publikum auch schnell gelangweilt. Und es stimmt hier, fliegt mal da was an und dort, aber natürlich stimmt es so nicht.
Basta. Kommen wir auf die Briefe, Ulrike. Es gibt diesen, wir springen immer so vor und zurück. Es gibt den einen entscheidenden Brief, von dem ich glaube, dass er der Turning Point des Stückes ist, nämlich Luise wird gezwungen, einen falschen Liebesbrief an den Hofmarschall von Kalb zu schreiben, weil Wurm sie unter Druck setzt, der Sekretär, und sagt, pass auf, also entweder es geht deinem Vater an den Kragen oder deinen Eltern an den Kragen, oder aber du schreibst diesen Brief und tust so, als würdest du den Hofmarschall lieben, und wir spielen diesen Brief dann dem Ferdinand zu. So dass der dann auf endgültig und immer, ich kenne den ja, von dir geheilt ist. Ist dieser Brief sozusagen der Turning Point im Stück? Der Umschlagspunkt?
Ich würde der glatt einfach nur widersprechen und sagen, nein, wie traurig. Ein so schön gebautes, da wollten wir auch noch dazu kommen, klug gemachtes, in verschiedenen Bewegungen sich so ungefähr bewegendes Stück, ja, das auf, hoch geht, runter, klassische Dramentheorie natürlich auch, nächsten Spannungsbogen baut, wieder einen baut, mehrere Peripatien hat, wenn man so möchte, von einem Turning Point zu sprechen. Nein, das ist Teil der Knotenschürzung. Und es ist der erste Brief, aber es kommen drei andere hinterher, die wichtig sind. Und das ist so ähnlich wie bei dem, was ich vorhin meinte mit diesen Strukturen des Mordens. Wenn der eine nicht und dann der andere und dann der dritte, dann wäre das Ergebnis auch nicht so gewesen. So ist es auch mit dem Brief. Ohne den Brief würde alles nicht weitergehen, aber der Brief alleine reicht nicht. Es müssen schon auch die Figuren wiederum handeln. Und das ist doch das Tolle, dass wir sehen, wie sich sowas wie Fatalität, die Kabale, das Denken der anderen über die Reaktionen des Nächsten damit verknüpft, wie Figuren tatsächlich etwas tun, wo es immer auch das Moment gibt, die Kette zum Abbruch zu bringen. Die Figuren gelingt es aber nicht, weil sie so sind, wie sie sind. Plötzlich gibt es etwas wie Individualität.
Aber du wolltest doch auf die Briefe kommen.
Aber darf ich noch ganz kurz zur Briefszene, weil die ist insofern natürlich eine ganz, ganz besondere Szene, weil es ist, glaube ich, das grausamste Briefdiktat, was es auf im Theater überhaupt gibt. Und es ist natürlich deshalb so besonders, weil auch das ist eine Stärke von Schiller, er bei der Figur Wurm eingebaut hat, dass er Luise will, dass er sie vielleicht sogar liebt auf seine Weise, und dass er gleichzeitig diese grausame, harte Macht benutzt, um seine Intrige durchzuziehen, an deren Ende ja möglicherweise sogar steht, sie wird von Ferdinand fallen gelassen, gerät in die Not, und wer ist der Retter aus der Not? Wurm. Also er ist Täter und Lösung in seiner Fantasie. Und man sieht dieser Szene zu und denkt die ganze Zeit, sag mal, und wie willst du, Wurm, jemals von dem, was du da gerade tust, derjenige sein, der sagt, ich bleibe bei dir bis ans Ende meines Lebens und halte dir die Treue und so weiter. Wie soll das denn funktionieren? Es ist also auch eine ganz verzweifelte Szene. Diese Machtausübung, die er da an ihr vollstreckt, muss man ja fast sagen, diese Erniedrigung und dieses Ausüben von Druck, ist ja gleichzeitig eine ganz perfide, unglaubliche Liebeserklärung und gleichzeitig Liebesvernichtung. Und das ist also, weil eben dieser Figur nicht nur der Täter, sondern auch der Liebende, der Gekränkte, der Verlassene, der Hilflose Mann steckt, ist es natürlich eine ungeheuerliche Szene. Und auch was bei Luise vor sich geht, auch da sind ja Bewegungen von Widerstand, von Unterwerfung. Es ist eine ganz, ganz großartige Theaterszene. Eigentlich würde es fast für ein eigenes Stück reichen.
Mhm. Ja, die Briefe, gerne greife ich das auf. Dieser Brief wird geschrieben und sozusagen so zugestellt, wie er zugestellt werden soll, nämlich an den falschen Adressaten, der ihn finden soll. Alles am Schreiben ist falsch, und nur weil du das so schön beschrieben hast, was für eine Irrensituation eigentlich Wurm ist, ich fand es großartig, als Luise dann am Ende zu ihm sagt, und ich dich heiraten, nein, ne? In der Brautnacht hätte ich dich erdrosselt und mich danach mit Wollust aufs Rad flechten lassen. Das ist die Situation, die er schafft durch den Druck, den er ihr gegenüber ausübt. Der nächste Brief, der geschrieben wird, ist sehr interessant. Das ist nämlich der Brief von Lady Milford an den Fürsten, in dem sie ihm aufkündigt, das ganze Verhältnis, und ihn zur Rechenschaft und Verantwortung ruft, was mit seinen Untertanen passiert. Das heißt, der eine Brief erzeugt den nächsten. Da sehen wir nicht, wie er ankommt, können aber annehmen, dass er ankommt und sie ihr Leben verlässt. Also, und das ist sehr schön, weil einem das manchmal hilft, wenn man solchen Texten, ist ja nicht ganz kurz und ist eine komplexe Struktur, wenn man solchen Texten gegenübersteht, sich nochmal anzugucken, wo gibt es so spannende, emotional geladene Szenen. Und wie, wenn es ein gutes Stück ist, wird es immer Spiegelungen dazu geben. Und jetzt gucke ich mir einfach mal die vier Briefe an. Und was erkenne ich daran an dem Text? Also einfach als Lesehilfe. Der nächste Brief, der dritte Brief dann insgesamt, ist wieder ein Brief, den Luise schreibt. Aber verschlüsselt, diesmal auf andere Art und Weise verschlüsselt, nämlich sie spricht metaphorisch von dem dritten Ort, an dem Ferdinand sie finden soll. Wenn er mit der wahren Liebe den Brief liest, dann wird er verstehen, was sie meint. Und dieser Brief erreicht seinen Adressaten wieder nicht. Aber diesmal anders. Er kommt nie zu Ferdinand, weil sie ihren Vater ins Vertrauen sieht, ihn lesen lässt und er bewegt sie und sie zerreißt diesen Brief. Und dann gibt es noch einen ganz auch sehr berührenden, armseligen, also so hilflosen Brief in gewisser Weise, nämlich den letzten, den vierten Brief, den dann endlich ein Mann schreiben darf, nämlich Ferdinand, an seinen Vater. Ein Anklagebrief. Und da dreht Schiller so ein bisschen an den Schrauben, weil am Ende, das Ende weiß ich nicht, wie viel ich davon glauben soll, von der Bekehrung des Präsidenten. Nun hat mein Sohn mir vergeben, nun nehmt mich dahin, ihr Gerichtsdiener. Auch dieser Brief hat seine Schwierigkeiten. Keiner dieser Briefe ist einfach zu lesen. Und das, darin steckt natürlich auch ein ganz großes Nachdenken, auch Zweifel über die Rolle von Sprache. Was passiert eigentlich mit Sprache? Wie viel Wirklichkeit macht Sprache? Wie viel schädliche Wirklichkeit auch? Und wo gibt es, und die gibt es zum Glück, wir haben schon ein paar berührt, aber selten, die Akte, wo Sprache etwas Gutes bewegt. Und das muss für ein Drama, das einfach nur aus Sprache besteht, ja ein wesentlicher Punkt sein.
Die Größe, du guckst schon ein bisschen auf die Uhr, ich mach's ganz kurz, will den dritten Brief nochmal rausgreifen als Vater-Tochter-Szene, weil das ja eine zentrale Achse auch des Stückes ist. Und es ist eigentlich auch fast die größte Liebesszene aus meiner Sicht, dass die Tochter ihrem Vater da das anvertraut. Es ist auch vielleicht ein Appell, eine Hilfesuche. Also es ist vielleicht nicht nur, ich ziehe dich ins Vertrauen, sondern es ist auch, rette mich. Oder ich möchte vielleicht auch nochmal Kind sein, ich möchte vielleicht nochmal zurückkehren, ich möchte vielleicht einfach nochmal deine Tochter sein und die ganze Welt vergessen. Also es sind unheimlich viele Sachen unterwegs zwischen diesen beiden Figuren. Und es ist eine, man kann sagen, wenn man das falsch liest, würde man sagen, ja, dann wird der Selbstmordbrief gelesen und der Vater bekehrt die Tochter von ihrem, sage ich mal, unchristlichen Vorhaben. Aber was da menschlich auf der Probe steht zwischen den beiden, welche Zärtlichkeiten, welche Liebe, welche Verbindlichkeiten da miteinander wirklich ganz vorsichtig ausprobiert, abgetastet werden. Das ist eine ganz, ganz besondere Szene und es ist eine unglaubliche Intimität, die entsteht in diesem Raum, wo sie sagt, ich bin eigentlich entschlossen, in den Tod zu gehen. Und es gibt von Schiller etwas, was ungeheuerlich ist. Es gibt dieses der dritte Ort, also nicht von dieser Welt. Und dieser dritte Ort, der Vater versteht diese Formulierung nicht gleich. Er ist mit der Metapher, tappt er gewissermaßen so ein bisschen schlicht im Dunkel. Und dann erklärt sie es ihm nochmal. Sie nimmt ihn also gewissermaßen mit in diese Metapher hinein und nimmt eigentlich fast ein bisschen den Vater mit auf diese Reise. Und dann sagt er, nein, wir bleiben hier. Das ist eine ganz, ganz große Vater-Tochter-Szene.
Aber du hast das so wunderbar beschrieben, was diese Intimität und was da menschlich auf dem Spiel steht. Und ich finde das sehr, wirklich, das ist vielleicht der Kern dieses Stückes für mich, weil da gibt es noch einen zweiten Schritt hinterher. Der Vater sagt dann zu ihr, als sie die Briefe reißt, die Tochter hat den Vater gemacht. Das Machtverhältnis hat sich umgekehrt, das Machensverhältnis. Die werden wirklich als Prozess, auch als gegenseitig einander bedingend verstanden, von sich selbst her. Und er sagt, und weißt du, wie wir leben werden? Wir gehen weg hier. Und ich werde deine Geschichte, dass du das getan hast, diesen Brief so zerrissen, den Vater, die Tochter hat den Vater gemacht, daraus werde ich Musik und Balladen machen und davon werden wir leben. Das ist doch ein unglaublicher Moment der Kunstgründung, auch ein utopisches Moment. Kunst sozusagen könnte aus dieser einen menschlichen guten Verhandlung, da würde die Kunst hervorkommen.
Wir hören jetzt nochmal
die Kunst.
Wir hören nochmal die Kunst, genau, danke. Unsere letzte Passage. Es ist relativ zum Schluss. Das Verhältnis ist im Grunde jetzt schon zerrüttet. Also Ferdinand rast vor Eifersucht auf den Hofmarschall über den Verrat von Luise. Luise bleibt bei ihrer erzwungenen Lüge, weil sie ja die Eltern retten muss. Und in der folgenden Szene sind die beiden im Grunde schon völlig entfremdet voneinander. Und dann kommt dann auch endlich die vergiftete Limonade ins Spiel. Bitteschön.
Wollen Sie mich akkompagnieren, Herr von Walter? So mache ich einen Gang auf dem Fortepiano. Sie sind mir auch noch eine Revanche auf dem Schachbrett schuldig. Herr von Walter, die Brieftasche, die ich Ihnen einmal zu sticken versprochen. Ich habe sie angefangen. Wollen Sie das Dessert nicht besehen? Ich bin sehr elend.
Das könnte wahr sein.
Meine Schuld ist es nicht, Herr von Walter, dass Sie so schlecht unterhalten werden.
Denn was kannst du für meine blöde Bescheidenheit?
Ich hab's ja wohl gewusst, dass wir jetzt nicht zusammen taugen. Ich vermute, dieser Augenblick wird uns beiden gleich unerträglich sein. Wenn Sie es mir erlauben wollen, so gehe ich und bitte einige von meinen Bekannten her.
In Wahrheit, Luise, dein Beispiel bekehrt mich, du sollst meine Lehrerin sein. Toren sind's, die von ewiger Liebe schwatzen. Ewiges Einerlei widersteht. Veränderung nur ist das Salz des Vergnügens. Top, Luise, ich bin dabei. Wir hüpfen von Roman zu Roman, wälzen uns von Schlamme zu Schlamm. Du dahin, ich dorthin, vielleicht, dass meine verlorene Ruhe sich in einem Bordell wiederfinden lässt. Vielleicht, dass wir dann nach dem lustigen Wettlauf zwei moderne Gerippe mit der angenehmsten Überraschung von der Welt zum zweiten Mal aufeinanderstoßen. Dass wir uns da an dem gemeinschaftlichen Familienzug, den kein Kind dieser Mutter verleugnet, wie in Komödien wiedererkennen, dass Ekel und Scham noch eine Harmonie veranstalten, die der zärtlichsten Liebe unmöglich gewesen ist.
Unglücklich bist du schon. Willst du es auch noch verdienen?
Unglücklich bin ich? Wer hat dir das gesagt? Weib, du bist zu schlecht, um selbst zu empfinden. Womit kannst du eines anderen Empfindung wägen? Unglücklich, sagt sie. Dieses Wort könnte meine Wut aus dem Grabe rufen. Unglücklich musste ich werden, das wusste sie. Tod und Verdammnis, das wusste sie und hat mich dennoch verraten. Siehe, Schlange, das war der einzige Fleck der Vergebung. Deine Aussage bricht dir den Hals. Bis jetzt konnte ich deinen Frevel mit deiner Einfalt beschönigen. In meiner Verachtung wärst du beinahe meiner Rache entsprungen. Also leichtsinnig warst du nicht. Dumm warst du nicht. Du warst nur ein Teufel. Die Limonade ist matt wie deine Seele. Versuche.
O Himmel, nicht umsonst habe ich diesen Auftritt gefürchtet.
Ja, sicher nicht.
Mehr Komik drin, als man so denkt.
Ja, es ist aber tatsächlich eine ganz groteske Komik auch darin, dass, also einmal in der Verkehrung, dass wir am Schluss eine Luise-Ferdinand-Szene haben, in der Ferdinand am Anfang schweigt, sonst kommt er immer und textet. Auf einmal ist er ganz schweigsam. Das ist natürlich ein ganz, ganz deutliches Zeichen von Schiller, dass sich die Dinge verkehrt oder der Spieß umgedreht hat. Sie versucht ja dann diese vergebliche Unterhaltung, allein darin liegt ja auf eine grauenhafte Weise, weil man die Fallhöhe kennt, nämlich die Fallhöhe des Todes und des der Todesrache, die er ja gewissermaßen an ihr zu nehmen gewillt ist, weil das im Raum steht und gleichzeitig eben diese ganz unerträgliche Verlegenheit, in der die da sind. Also das ist ja was Hochnot, mit Betonung auf Notkomisches. Und wie sie verzweifelt dann irgendwie versucht, dieser Zweisamkeit, die am Anfang so gesucht war, dieses Miteinander allein sein können, wie sie dem versucht zu entgehen und sagt, ach, wär's doch schön, wenn jetzt noch ein paar Freunde zu Besuch kämen, nur nicht mit diesem Mann allein sein. Ne, das ist ja eine ganz tolle Verkehrung dieses Verhältnisses. Und sehr interessant in seinen Auslassungen, finde ich, ist, dass er durch ein Stichwort gewissermaßen, durch dieses Unglücklich als Stichwort dazu gebracht wird, nicht nur sie anzugreifen, wo man auch denkt, da ist auch ein Hass, der ist älter als diese Beziehung, also ein richtiger Frauenhass, den man auch bei vielen Theaterfiguren, Hamlet und so weiter, plötzlich findet. Und wo Schiller nochmal etwas macht, er lässt in Gegenwart von Luise Ferdinand von ihr in der dritten Person sprechen. Also es gibt eine ganze Passage, wo er sie immer nennt und denkt, wo man denkt, Moment, also es gibt ja noch nicht mal einen Dritten im Raum, also mit wem sprichst du jetzt eigentlich gerade? Er spricht mit dem Bild in seinem Kopf. Und das ist natürlich ein ganz irrer Kunstgriff, wo man zeigt, wie sehr er in dem Moment auch besessen ist von diesem Rachewahn.
Du noch was zur letzten Szene?
Nein.
Ganz kurz noch, weil du das vorhin schon gesagt hattest. Der Präsident lässt sich am Ende abführen und übergibt sich der Gerichtsbarkeit. Totaler Charakterbruch, hätte man niemals erwartet. Bei Wurm auch. Ja? Wie kommt das? Hat das was mit Schillers Theater als moralischer Anstalt zu tun? Dass die sich nun am Ende dann doch sozusagen der Gerechtigkeit übergeben, ist eine These.
Ich finde bei Wurm das sehr viel nachvollziehbarer als beim Präsidenten. Da passiert etwas, der sieht sozusagen, da wird ihm vom Präsidenten ja die Schuld an Luises Tod hingeschoben. Und da ist einfach sozusagen der Füllstand, das bringt das Fass zum Überlaufen. Das Fass der Mittäterschaft. Wurm weiß auch, wie der Präsident an die Macht gekommen ist und sagt, wenn du das tust, das ist ja ein Verrat des Verhältnisses der beiden zueinander, dann werde ich dir jetzt zeigen, wo der Hammer hängt. Und jetzt ist Schluss mit nach unten. Das ist auch so ein Klischee über Wurm. Timo hat es auch aufgegriffen, nach unten treten und nach oben buckeln. Nein, am Ende eben nicht. Der steht auch verkehrt rum. Der tritt jetzt nach oben und plötzlich kippt die ganze Abhängigkeit. Der Präsident und seine Auslieferung, er ist für mich die Figur, die ich am wenigsten fühlen kann. Bekommt er irgendeine Art von Bruch oder nicht? Wie glaubwürdig ist die Verzweiflung angesichts des Todes seines Sohns? Im gleichen Raum ist Miller, der um seine Tochter trauert. Das ist eine ganz andere Folie des Verhältnisses und der Trauer eines Vaters um sein Kind. Was macht er? Er ist so egoistisch wie je zuvor. Worum geht es ihm? Darum, dass ihm jetzt noch bitte verziehen wird. Und der Sohn tut das auch. Und dann übergibt er sich den Gerichtsdienern. Ja, meine Güte, das für mich ist das keine innere Wandlung. Was bleibt ihm denn anderes übrig in der Situation? Haben alle zugehört. Und wenn wir aber sehen, was dieser Mensch ist, was für ein Leben er gelebt hat, es scheint ein öffentliches Geheimnis zu sein, dass er seine Position dadurch bekam, dass er einen Vorgänger ermorden ließ. Ja, der läuft aber auf freiem Fuße herum. Da finde ich, mag schon im Raum schwingen, natürlich, das Theater als moralische Anstalt. Und lasst euch beruhigen und besänftigen, liebe Gemüter. Und jetzt seht ihr, wozu alles gut ist und die Gerechtigkeit siegt oder das Justizsystem. Aber in dem Moment, wo du ein bisschen an der Oberfläche kratzt, kommt doch was ganz anderes raus. Alle Fragen offen sozusagen.
Ich glaube auch, dass dass in dem Fall sozusagen der Wunsch nach einer oder die Sehnsucht vielleicht sogar nach einer poetischen Gerechtigkeit größer war als deren Beglaubigung. Also ich glaube, es ist nicht herleitbar aus dem Stück, dieser Schluss, also diese letzte Volte, dass der Präsident da so gewissermaßen bekehrt wird und sich der Gerichtsbarkeit übergibt. Das ist tatsächlich auch sehr in so einer Theatertradition, wo halt immer die Schlüsse positiv waren, wo der Gott aus der Maschine kam und alles gerichtet hat und die unauflöslichsten Dilemmata der Welt auf einmal plötzlich schwuppdiwupp gelöst schienen. Interessant ist aber, wenn man es in irgendeiner Weise retten wollen würde, wenn man nicht vorher Schluss macht sozusagen und dem Zuschauer sozusagen das allerletzte Ende als eigene Fantasie überlässt, dann glaube ich, kann es nur gehen, indem man weiß, dass der Präsident mit einem Augenzwinkern abgeht, weil er weiß, er wird natürlich diesen Prozess gewinnen. Also das wäre die Realität.
Ja, ist doch, genau, eben. Es ist doch wunderbar, die Ambivalenz zu öffnen. Uh-huh. Da fängt das nächste Drama an, sozusagen. Das nächste Startstück, wenn man so möchte.
Das nächste Drama ist kein Drama, sondern ein Roman. Und zwar die Buddenbrooks am 20. Juni hier im Hause in der Reihe Klassiker der Schullektüre. Ich danke euch beiden. Es war wieder mal wunderbar anregend. Dankeschön. Und in der gleichen Besetzung. Und der Timo.
Kabale und Liebe am Schiller-Gymnasium. Oder sei drauf, hau rein. Inhaltsangabe: der Referendar Fabian Tobie und die Hygienefachkraft Ludmilla führen am Schiller-Gymnasium einer deutschen Mittelstadt eine Liebesbeziehung. Doch diese Liebe gerät in die Wirren des schulpolitischen Umbruchs zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Zusammenfassung, dritte Szene, zweiter Akt. Fabian schwört Ludmilla seine Liebe und entsagt der Karriere als angehender Lehrer im staatlichen Schulsystem der BRD. Mit kritischem Blick beäugt Ludmilla seine Auslassungen. Nachdem Fabian seine Geliebte mit seinen stürmischen Reden überflutet hat, regt sich in Ludmilla der Trotz und sie stellt seinen feurigen Gedanken die Stimme der Mäßigung entgegen. Analyse: Erstens, wo verhandelt der Autor Timo Brunke tatsächliche Missstände des Schulwesens und wo nicht? Zweitens, nennen Sie die Widerstände, gegen die Fabian meint, sich auflehnen zu müssen. Drittens, listen Sie Aspekte des Verständnisses sowie der Kritik an Fabians Äußerungen auf. Was überzeugt Sie, was nicht? Begründen Sie Ihr Urteil anhand des im Materialband angeführten Argumentationsschlüssels. Fabian erblickt Ludmilla im Treppenhaus. Oh Ludmilla, wo du putzt, dort fliehen alle Fusseln aus meiner Seele. Wer nur mit einem Auge dich erblickt, er werfe sein zweites fort, das die Gelegenheit versäumt. Du weichest eher, denn dass du nahst. Willst du nicht den Entschluss vernehmen, den mein Herz gleich einem Stausee, der im Frühling seine Schleusen öffnet, ausgesprochen formuliert hat, im Schlagen seiner Pulse, dass jedes Wort ein Beben von dem Scheitel bis zur Sohle war? Ludmilla, wie Fabian? Wie? Ich will ihn dir verkünden, oh Ludmilla, ich entsage diesem Schuldienst und schüttle mir den Schulhausstaub von den Sohlen. Ich habe frisch geputzt, Fabian. Verzeih, Geliebte, einem Schwelger, der Kraft seiner neuesten Herzensregung den Verstand nicht eben straff am Zügel führen kann. Doch dieser sagt dir, folge mir, quittiere deinen Dienst in diesen Mauern. Er ist deiner ebenso nicht würdig wie der meinige. Dies Schulhaus ist unwürdig des Namens, den es zu führen sich erfrecht. Den Dichter nicht der Freiheit, Geliebte, sollte es gehetzten Geistern matt herbeizitieren. Vielmehr geziemte diesem Standort einer Schule das Autogramma eines irgendwo auf halbem Wege eingeschlafenen Morgenmantels vor seinem Schultor anzubringen. Froh werden, ha, in diesen Mauern, nimmermehr. Bei allem, was mir heilig ist, ich werde die Bande zerreißen, die sich zwischen mich und das Menschsein geschoben haben. Denn mein Begriff vom Leben speist sich aus anderen Quellen, Ludmilla. Es ist eine heiße Quelle und bei Gott, ein Spritzer aus ihrem Born, wäre in der Lage, die Bande der Gesellschaft und den Vertrag, der zwischen den Generationen mit unsichtbarer Hand geschrieben flattert, zu durchreißen. Denn hinter jenem Papier, das uns den Horizont der Freiheit verstellt, ist Freiheit kein bloßes Wort mehr. Ludmilla, ist Wirklichkeit mit Händen zu greifen. Wer nur immer mag, Leistung und Einfalt sind die Früchte derer, die der Bildung im innersten Bezirke des menschlichen Strebens abgeschworen und anstelle eines heiligen Tempels den dröhnenden Boulevard des Zeitgeists pflanzen. Allein, es soll den Architekten das ganze entmenschlichende Geschäft samt ihren Medien, Geräten und Funktionen, samt ihrem ganzen Popanz um die Ohren fliegen. Ludmilla, wie, Fabian? Wie begreifst du denn nicht, Ludmilla? Wir könnten auf dem Lande eine Stätte errichten, an der der reine Geist der Bildung aus vollen Backen bläst und frische rote Wangen auf die Gesichter nachwachsender Geschlechter zaubert. Wie, Fabian? Oh, folge mir. Lass, Ludmilla, deine fehlenden Zusatzqualifikationen wie eine monströse St. Andreas-Spalte vor sich uns gähnend auftun. Ich will mit dem Tarzan-Tau meiner Sportabzeichen über diese Kluft hinwegschweben. Will den Gnadenpokal, das Füllhorn deiner ungesehenen Gaben der Natur vor ihnen ausschütten und sie sollen im Schadenanzug ihrer Bürgerlichkeit wie die Kreidefelsen von Rügen auf die Liebeszeichen deines Wesens blicken. Ludmilla, oh schweig, Redner meiner Seele, noch fühle ich die Zeit nicht reif, die Hitze deines Feuers zu ertragen. Müssten nicht vor dem, was du mit heißem Zungenschlag herbeibeschwörst, erst ganze Industrien, ganze Täler voller Fleiß und Druck, ihre Firmentore öffnen und die Menschen einer Freiheit teilhaftig werden lassen, die dann erst in Besitz zu nehmen, sich selbst noch den größten und erleuchtetsten der freien Geister erst recht in ernstes Brüten reißen müsst? Fabian, wie, Ludmilla, wie? Denkst du dir nicht, Fabian, dass in der kalten Glut des Schulalltags dein Ideal zurecht verglüht? Da mit dem ersten schon im Blütenjahre deines Referendariats du schon erfolgreich all die Raster deiner Kompetenzen in den Werkfluss deiner Lehrkonzepte implementieren kannst. Wenn erst du von den Prüfern und Mentoren somit adäquat und nachhaltig bewertet wärst, bedenke, Fabian. Fabian, wie, Ludmilla? Wie?
Vielen Dank, Timo. Wenn Sie das nochmal nachschauen möchten oder hören und auch uns, dann gehen Sie ins Internet,
swr2.de/schullektüre. Draußen liegen noch Manuskripte von unseren Sendungen. Und dann ist es noch ein bisschen Zeit. Nehmen Sie sich dieses schmale Werk, die Buddenbrooks, noch mal vor. Präparieren Sie sich für unsere nächste Veranstaltung am 20. Juni. Und jetzt kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.